Zurück aus der Wildnis, das ist heute das Motto. Ich habe den Trailrun in Ciacinal lebendig überstanden und blick zurück auf eine wirklich geile Erfahrung. Hat unheimlich Spaß gemacht.
Leute, ich habe so viele Eindrücke im Kopf. Serengeti, Tangiri Nationalpark, Elefanten, Wildlife. Boah, das hat mich geflasht bis zum geht nicht mehr. Ja, einziger Wermutstropfen, der Hintern, das Bein, der Rücken, was auch immer es zwickt. Aber da stecke ich jetzt nicht den Kopf in den Sand. Wir machen weiter, laufend. Einer rennt, einer hinterher, euer Laufpodcast.
Wir sind wieder zurück aus der Wildnis. So kann man es vielleicht sagen. Wir sind beide aus der Wildnis zurück. Schmitti aus Tansania, ich vom Trailrun in Ciacinal. Schmitti, wie geht's dir? Wie war's? Das waren eindrucksvolle Bilder, die du mir geschickt hast. Und ich glaube, das hat nicht enttäuscht, oder?
Ach, Junge. Ja, gerade eben hier angekommen in Köln. Ja, es war unglaublich. Also beeindruckend. Das ist auf jeden Fall eine Reise, ein Urlaub, der ja noch lange im Gedächtnis bleiben wird, das definitiv. Also es war richtig toll, 2 Wochen, die vergehen ja dann doch immer sehr schnell, das kennt jeder, aber dadurch, dass wir wirklich viel gereist sind im Land, diese verschiedenen Nationalparks abgeklappert haben in Tansania, das verlängert dann irgendwie gefühlt subjektiv, weil du echt unterwegs bist, viel erlebst und ja, es war toll. Also eine Woche Safari, eine Woche auf Sansibar. Ich muss sagen, Sansibar ist toll, aber natürlich war die Safari und die Tiere und für mich die Serengeti, das war das absolute Highlight. Das war super beeindruckend. Also ja, richtig klasse. Und dann heute
ja,
Morgen,
und auch ja. Das Thema Löwe, ne, das uns ja jetzt schon seit ein paar Folgen begleitet, das hat jetzt auch ein Happy End gefunden. Ne? Deine Löwenjagd, die in Berlin begonnen hat, die hat jetzt dann doch ein würdiges Ende gefunden. Ich habe es gesehen, ne? Du warst ganz, ganz dicht dran.
Ja, die hat ein würdiges Ende gefunden. Ich habe richtig viele Löwen gesehen, sehr viele weibliche Löwinnen, auch mit Jungen. Also ein Pärchen habe ich gesehen, das waren 2 weibliche Löwinnen, die hatten 6 Junge, die haben wir ganz lange beobachtet, richtig toll zu sehen, wie die so interagieren, aber dann auch männliche Löwen gesehen, also wir haben bestimmt in der einen knappen Woche bestimmt über 25 unterschiedliche Löwen gesehen, wenn das reicht. Also richtig, richtig, richtig toll. Am Anfang, da sagst du, oh, Wahnsinn, Löwe. Und nachher da, wieder ein Löwe. Nein, es ist immer wieder spannend. Und ich habe eine Löwin, das ist auch wirklich selten, ich habe eine Löwin bei der Jagd gesehen. Und das wirklich mittags um 2 ungefähr an einer Ecke, wo, ja, mehrere Safari-Autos dann waren, mitten in der Serengeti, da gibt es einen Punkt, wo man auf Toilette kann, das ist so eine Art Picknickplatz, da hat auch früher der berühmte Professor Jimek gewohnt, das ist so ein zentraler Punkt in der Serengeti, weil tatsächlich ist es ja nicht einfach, mal eben rechts dran zu fahren und pinkeln zu gehen oder so, also das darf man nicht, da wirst du mal eben von einer Hyäne oder von einem Löwen, der da irgendwo im Gras lauert, weggecasht. Also so läuft's nicht. Dementsprechend gibt es überall Happy Houses, wie sie genannt werden. Naja, und da zurück zu diesem Jagdabenteuer. Da haben wir dann eine Löwin beobachtet. Auf einmal, die da mit einem Jungen lag. Und es machte so auf mich den Anschein, als will sie diesem Jungen beibringen, wie man jagt. Also sie hat den Jungen da abgelegt. Und dann auf einmal hat sie so kleine Antilopen da fixiert und ich glaube Thompson-Gazellen waren es und die so 50 Meter weiter am Grasen waren und ist wirklich so runter in Jagd- und Lauerposition gegangen und schlich sich so an und ich dachte, boah, Wahnsinn, jetzt passiert hier gleich was und da standen noch 1-2 andere Safari-Autos und die Menschen in diesen Autos waren angespannt, man hat das gesehen, selbst die Ranger, die da wohl ständig unterwegs sind, seit vielen Jahren, für die war das eine ungewöhnliche Situation und alle waren mucksmäuschenstill und dann hat sie abrupt diese Jagd abgebrochen, ist umgekehrt zu einer Wasserstelle, da hat ein Krokodil parallel schon die ganze Zeit auf eine andere Thompson-Gazelle gelauert und wollte die gerade packen, dann ist die Löwin blitzschnell, zack, auf diese Gazelle, patsch, hat die weggebissen, muss man sagen. Ja, und hat die erlegt, hat die weggezogen. Und das ging wirklich ein Bruchteil einer Sekunde. Und das Junge durfte dann, also es hat zugeschaut und durfte die dann, das hört sich brutal an, aber so ist irgendwie in der Natur, die durfte die dann wirklich mit töten, muss man sagen. Und hat die dann auch angefressen oder wie auch immer, also durfte sie dann fressen und ich glaube, das war einfach so eine Lehrstunde von der Mutter und sowas dann zu erleben und der ganze Prozess hat auch länger gedauert und das so zu beobachten, das ist schon beeindruckend gewesen und ja, toll, du merkst halt einfach, ne, ach, ich bin doch so voll mit Eindrücken, wir haben ja wirklich in Safari-Camps tief in der Serengeti, im Tarangire-Nationalpark haben wir in diesen Camps gepennt. Das sind große Zelte gewesen, also in Anführungszeichen luxuriös, weil wirklich sehr groß und Betten drin stehen. Also nicht, wie man jetzt so ein kleines Iglo-Zelt irgendwie kennt, sondern wirklich große Zelte. Das muss auch in gewisser Weise sein. Die stehen auch weit auseinander, also sind immer von Zelt zu Zelt dann irgendwie gut 30, 40 Meter Platz, weil die Tiere echt nachts da durchziehen. Also wir hatten eine Situation, da lagen wir im Bett und auf einmal Geräusche an der Zeltaußenwand. Die Erde vibrierte leicht. Du hast echt diese Stampfer des Elefanten gehört und dann ist er mit seinem Körper an der Zeltwand vorbeigestrichen und hat dann immer oben mit seinem Rüssel, konntest du hören, so draufgetippt, weil unser Zelt, das war dann nachher die Auflösung, die war unter so einem Baum, den er einfach gegessen hat. Ja, und dann stand er halt an unserem Zelt nachts und hat den Baum gemampft. Und hat halt immer so mit dem Rüssel und oben so drauf getippt und du liegst da drin und das ist schon wirklich spannend.
Unglaublich, also, ne?
Ja,
das
toll.
Das sind Sachen, die du im Zoo halt einfach niemals, ne, so intensiv nein, erleben würdest. Also,
nein, das ist halt...
Ja, schon krass.
Ja, toll, also wirklich toll. Also unglaublich, die Tiere da in freier Wildbahn zu beobachten. Und wer da noch sich noch gar nicht für interessiert hat oder so, nur kurze Erklärung, in Tansania, die heißen Nationalparks, aber da ist nichts eingezäunt, anders als beispielsweise in Südafrika. Es ist alles offen und die Tiere ziehen auch wirklich. Also es gibt auch Regionen rund um die Nationalparks, das sind so erweiterte Regionen sozusagen. Also die Tiere leben frei, die ziehen auch hin und her, auch größere Strecken. Was wir nicht mehr gesehen haben, ist die Migration gewesen, weil wir mussten uns dann entscheiden, also die große Wanderung der Gnus und der Zebras, 1 Million Tiere, die waren schon ganz, ganz, ganz im Norden der Serengeti, also wirklich schon in Richtung Kenia. Masai Mara heißt ja dort der Teil der Serengeti. Und da musste man sich entscheiden, wollen wir jetzt da hochfahren, noch eine Tagestour, oder bleiben wir eher weiter unten und suchen Katzen? Und dafür haben wir uns dann entschieden und das hat sich auch gelohnt. Also wir haben echt Leoparden
ja,
gesehen.
Dann ist doch der Weg vorgezeichnet für dich. Ne, dann ist, du hast ja noch nicht alles ausgereizt, was Safari angeht. Und dann zieht dich natürlich der Weg auch Richtung Kenia und dann wäre das doch für dich ideal, diese Safari mal mit einem Kenia-Trainingslager zu verknüpfen. Du wärst nicht der Erste, der das macht. Ne? Einige machen das, die dann wirklich aus einer Saisonpause rauskommen, am Anfang nochmal nach Masai Mara fahren in den Nationalpark und dann direkt weiter nach Iten reisen und dann ihr Trainingslager draufsetzen. Ne? Also auch einige professionelle Läufer, die dann wirklich so den rar gesäten Urlaub, den man im Jahr mal hat, dann tatsächlich da genutzt haben und das vorgeschaltet haben. Und dann eben ja mit diesen Eindrücken aus Masai Mara hochgefahren sind ins Kenia-Trainingslager. Das wäre doch mal ein Ding.
Ja,
da
absolut.
Könnte ich mich auch für begeistern.
Du, absolut, absolut. Also bin jederzeit, natürlich ist, muss man echt sagen, eine sehr kostenintensive Reise, aber es hat sich am Ende echt gelohnt für uns. Also ich liebe das. Ich könnte die Tiere tagelang beobachten. Ich muss auch sagen, ich hätte weitermachen können. Also lieber noch eine halbe Woche länger da irgendwie in der Serengeti verbracht, dafür weniger Tage auf Sansibar. Das wäre eigentlich perfekt gewesen. Aber es war nun so. Und mich hat auch beeindruckt, wie die Natur wirklich immer wieder wechselt. Also wir haben ja gestartet in der Region rund um Arusha. Da ist nicht nur der Kilimandscharo, den natürlich viele besteigen, sondern auch der Mount Meru, 4800 Meter hoch. Und dort diese ganze Region, da gibt es auch einen Nationalpark, die ist super grün, hoch gelegen, das Dorf rund um Arusha, 1500 Meter, 600, 7700 geht das hoch, sozusagen an den Hängen des Mount Meru, dschungelartig. Die Vegetation hat mich erinnert an Costa Rica eher. Und dann fährst du einige Kilometer und bist auf einmal im Savannenland, flache Steppe, und dann beginnen auch die ganzen Maasai-Dörfer. Also das war natürlich auch beeindruckend. Also ich finde das immer wieder toll. Ich kannte solche Bilder nur aus dem Fernsehen natürlich, wenn dann die Maasai dort überall die Kuhherden hüten, in ihrem roten Umhängen mit dem Stock in der Hand, aber dann mit dem Smartphone wischen und telefonieren. So sind die modernen Maasai. Das ist halt immer irgendwie ein tolles Bild. Und ja, also die ganze Reise hat mich fasziniert, und muss ich erstmal alles jetzt verarbeiten. Und ja, stückchenweise dann gerne mehr. Also, wen es interessiert, also ganz tolle Geschichte gewesen. Und ja, also.
Ja, und deine persönliche Bilanz, die kann sich ja sehen lassen. Du hast ja im Grunde auch deine persönliche Löwin dir jetzt dein Leben lang gesichert. Ich darf es ja sagen, komm, ich darf es sagen, oder? Du hast Nägel mit Köpfen gemacht und den Anlass dieser tollen Reise genutzt, um das Würmchen jetzt auch endgültig zu sichern, so will ich mal formulieren.
Ja, also mein Würmchen und ich, wir sind schon längere Zeit zusammen, und ja, also jetzt, ich kann es jetzt, also so vielen, also ich habe es jetzt noch nicht, gar nicht groß erzählt, aber da habe ich jetzt kein Problem mit. Natürlich, das Würmchen hatte Geburtstag, und da habe ich gedacht, okay, also die unromantische Version wäre jetzt, ja, was schenkst du ihr jetzt zum Geburtstag, und Geburtstag im Urlaub, ist natürlich nicht ganz richtig. Ich habe gedacht, Mensch, wir sind ein gutes Team, das schon eine sehr, sehr lange Zeit, und warum soll man da nicht auch irgendwie klassisch den Deckel drauf machen? Jetzt weiß ich, dass das Würmchen oder auch ja hier im Podcast schon Krümelchen getauft, ist jetzt nicht, also ich weiß, dass sie schon, also ja, jetzt fange ich schon an rumzudrucksen, weil es mir so unangenehm ist. Also ich glaube, es ist mein Schritt auf jeden Fall gewesen, das zu tun. Und ich dachte, komm, nutz
ja,
das,
Junge,
die Reise war geplant. Ich habe einen Ring mitgenommen und habe es im Safari-Zelt, als der Elefant sich draußen an der Zeltwand gerieben hat, habe ich gesagt, Würmchen, sollen wir das nicht hier irgendwie, ja, hast du nicht Lust, längere Zeit mit mir rumzuhängen? Ja. Ja, habe ich einen Ring mit reingeschmuggelt und ja,
Gott sei Dank.
Nägel mit Köpfen gemacht und tatsächlich ja, sie gefragt, ob wir da nicht mal heiraten sollen. Ja. Also ich glaube, ich wollte es eigentlich machen, weil sie hält mich für einen völlig unromantischen Typen, und da hat sie auch gar nicht so Unrecht, und ich habe gedacht, damit rechnet sie auf gar keinen Fall. Wahrscheinlich, wenn mal überhaupt, rechnet sie in einer Situation damit, so kurz vorm morgens, irgendwie Samstagmorgen, kurz vorm Laufen gehen, noch irgendwie die alten Socken anziehen. Ach so, hör mal, ich habe hier noch was, sollen wir nicht. Und da habe ich gedacht, genau so machst du es dann eben nicht, suchst dir ja einen etwas spezielleren Ort, und da war diese Reise irgendwie für mich wie aufgelegt, und dann dachte ich, komm. Dankeschön auf jeden Fall für diese Gratulation, also ja.
Ja, genial.
Freue ich mich, es war ein ganz toller Urlaub.
Aber die wichtigste Frage ist ja noch, konntest du in Tansania denn laufen? Konntest du deine Form halbwegs halten, und ja, bist du noch in der Lage, deine Challenge für den Herbst anzugehen, wo du ja schon jetzt eine taffe Herausforderung hast, ne? Wo es darum geht, in deine Vormachtstellung in der Kölner Gastronomie-Szene zu verteidigen, gegen den schnellsten Kürbis.
Natürlich gilt das noch, und ich habe auch nach wie vor das Ziel, den Halbmarathon zu laufen. Klar, ich habe so ein bisschen angedeutet, ich habe vom Rücken gesprochen, also es war ja einfach so, dass es auf einmal bei dieser Einheit vor, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Wochen ist jetzt her, es war, glaube ich, das letzte Juli-Wochenende, schoss es mir über den Hintern ja ins rechte Bein, ich habe es angedeutet, ich bin mittlerweile relativ sicher, habe es ja da auch schon irgendwie bei Instagram formuliert, dass es der Piriformis, dieser Muskel oberhalb am Hintern, der dann da auf diesen Ischiasnerv drückt, ich denke, damit habe ich zu kämpfen, ich war jetzt nicht weiter beim Arzt, klar, vorm Urlaub, das hat alles nicht mehr gepasst, also Ich hatte Probleme. Ich bin, und das ärgert mich, ich bin 14 Tage am Stück überhaupt nicht gelaufen. Kein Meter. Dann bin ich auf Sansibar das erste Mal gelaufen. 10 Kilometer, es lief von der Luft her alles ganz gut. Klar, die Ausdauer, die bleibt ja auch. Aber ich hatte danach wieder tierische Schmerzen am Po, rechte Seite, ins Bein. Ich konnte kaum gehen und es ist wirklich so enttäuschend dann. Und du denkst, Mann, ey, jetzt hast du dir da echt den Hintern aufgerissen, wochenlang. Und ich hatte so einen Spaß und war so im Flow gerade. Aber ich will jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken, wie man so schön sagt. Ich bleibe natürlich dran, ich bin ein Kämpfer. Ich habe dann auch im Urlaub permanent Kräftigung gezielt irgendwie versucht aufrecht zu erhalten. Ich habe Stabi-Übungen gemacht, weil ich einfach merke, ich bin auch ein Typ, ich brauche das im Urlaub, etwas Bewegung, dass ich dann auch mit gutem Gewissen reinhauen kann und essen kann. Also ich habe da selbst im Safari-Zelt immer mal ein paar Planks gemacht und wie gesagt, auf Sansibar dann gestern und vorgestern doch nochmal probiert zu laufen und siehe da, da hat's gehalten. Da ging es dann auf einmal wieder. Also meine eigene Analyse ist so ein bisschen, dass ich in den Safari-Autos, haben wir nun sehr viel Zeit verbracht, sind viele Kilometer gefahren und das hat auch ordentlich geruckelt und du hast immer so komische Haltung und im Sitzen und Sitzen, wie man weiß, ist Gift. Und jetzt in Sansibar, wo ich halt einfach viel gegangen bin, gestanden und im Wasser und geschwommen und mich anders bewegt habe, es scheint sich zu bessern. Ich habe jetzt heute voller Euphorie heute Morgen gelandet, kaum gepennt. Jetzt haben wir Sonntagabend, nehmen hier unseren Podcast auf. Ich war gerade eben so 9 Kilometer ganz locker eine Runde schwitzen. Natürlich, ich habe mal einen Pulsgurt angezogen, also sind irgendwie 10 Schläge mehr als vor 3 Wochen beim ruhigen Tempo. Aber gut, das ist jetzt so. Ich werde jetzt weiter beißen. Bis zum 1. Oktober sind es ein paar Wochen. Hoffen, dass das hält und weiter ordentlich kräftigen. Es ist eben nicht nur das Dehnen. Ich habe gemerkt, ich muss da gezielt in der Hüfte Kräftigungsübungen machen, das immer wieder einbauen und dann kriege ich das auch in den Griff. Und wie es dann mit dem Halbmarathon wird, das wird die Zeit zeigen. Aber ich schmeiße jetzt meine Trainingswochen und Kilometer der vergangenen Tage und Monate jetzt nicht weg. Also ich bleibe jetzt natürlich dran und was dann am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen. Ja, also was soll ich sonst machen, ne?
Auf jeden Fall privat mit viel Rückenwind. Und ich habe gelesen, ne, das ging ja an unseren Instagram-Account von dem Podcast. Du hast ja ein sehr großzügiges Angebot bekommen von Philipp Bilodell, der ja auch schon mal bei uns in der Folge zu Gast war von Exact Health, der ja natürlich genau die richtigen Übungen hat, die dir weiterhelfen können.
Ja,
und ich würde dir empfehlen, da wirklich mal dran zu bleiben, das mal zu probieren.
Genau, ich hatte schlechtes Internet, muss ich sagen, und natürlich auch Urlaub und dachte, komm, und das werde ich sehr gerne annehmen. Also Philipp, vielen Dank dir. Ja, er hat mir dann Zugang angeboten bei Exact Health, mache ich natürlich gerne und werde da jetzt wirklich intensiv dran gehen und das muss ich in den Griff kriegen, das kriege ich auch in den Griff, das kommt wieder, lass mich jetzt mal 1-2 Wochen hier wieder reinrollen und wieder in meinen Alltag starten und mit Leib und Seele Reporter sein und Läufer sein und dann wird das alles, da bin ich von überzeugt und ob dann nachher ein Sieg gegen den schnellsten Kürbis dabei rausspringt, das wird sich zeigen. Ich habe auf jeden Fall mit einem halben Auge die Ergebnisse des Altstadtlaufs in Köln verfolgt. Da ist der Joey auch gelaufen, 36:01. Herzlichen Glückwunsch dazu, lieber Joey. Ich verfolge, was du machst. Es ist jetzt eine sehr gute Zeit. Man muss sagen, der Kurs ist auch nicht einfach. Da gibt es ein paar Ecken und Kanten. Aber mich lässt jetzt die 36:01 natürlich hoffen. Wenn du da jetzt eine 34:30 hingelegt hättest, ja, da wäre ich jetzt schon zusammengebrochen. Also ich glaube, ich mental, vielleicht machst du es auch extra, Joey, da wäre ich mental völlig am Ende gewesen. Da wäre jetzt schon das Ding durch. Nee, Spaß beiseite. Also die 36:01 motiviert mich jetzt nochmal und gibt ja so einen leicht erreichbaren Silberstreif am Horizont sehe ich da. Und mal schauen, wie sich das Training jetzt entwickeln wird. Ja, wie, aber wie sieht's bei dir aus? Es ist so viel passiert, wir müssen sprechen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir heute haben. Also der Urlaub war natürlich ein Erlebnis. Du hast diesen Trailrun, da müssen wir ja noch ausführlich drüber sprechen. Dann steckst du mitten in der Berlin-Vorbereitung. Esther ist in China gelaufen, sie ist wieder in Kenia im Trainingslager. Die WM läuft. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, natürlich mit den Alpen, mit der Schweiz. Ich war übrigens, das noch ganz kurz am Rande, mit einem jungen, netten Schweizer Pärchen und einem Pärchen aus Baden-Württemberg. Auch sehr, sehr nett. Also wir haben da zu sechst eine Gruppenreise gemacht auf der Safari. Wir wussten vorher nicht, was uns erwartet, hatten da wirklich sehr viel Glück, nette Leute getroffen. Das war ganz toll und den habe ich natürlich sofort von dir, die waren auch sportlich unterwegs, und deinem Vorhaben erzählt. Wir konnten es leider nicht live verfolgen, weil Internet so schlecht, aber ja, nun steht das Ergebnis. Ja. Nimm uns mit auf die Reise, Junge.
Ja, viele werden sich fragen, ne? Wie ist das verlaufen, wie ist überhaupt mein Resümee? Ich habe ja mal so einen kleinen Vorgeschmack schon mal gegeben bei Instagram, wie das mir dabei ergangen ist. Und ich, also auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin so froh, das gemacht zu haben. Das war so eine krasse Erfahrung, die auch vollkommen anders ist als jedes Rennen, was ich irgendwie auf der Straße gemacht habe oder auch im Cross, ne? Wo ich ja wirklich dann auch schon mal bei großen Meisterschaften, Europameisterschaften dann dabei war. Das ist mit nichts vergleichbar, was da eben bei Sierra Sinai, bei diesem Trailrun abging. Und das Experiment ist auf jeden Fall gelückt. Also es war richtig toll, ja, da einfach mal wirklich, ne, das war ja ganz wichtig mir zu sagen, vollkommen unvorbereitet und bewusst blauäugig auch in dieses ganze Ding reinzugehen, in eine völlig neue Szene. Und das erste Resümee ist auf jeden Fall, es war ein geiles Erlebnis, es war unfassbar viel los auch und wirklich auch eine, ja, inhaltlich beim Bergauflaufen mit nichts vergleichbar, was irgendwie eine Steigerung in Kenia ist oder auch beim New York oder Boston Marathon. Ein Heartbreak Hill ist da ja nichts gegen. Aber was ich konstatieren muss, es ist ein Tick weiter weg vom Straßenlauf, als ich vielleicht am Anfang gedacht habe. Also ich hatte ja schon ein bisschen die Hoffnung, wenn es richtig gut läuft, vielleicht auch vorne mitgehen zu können, zumindest auch in dem Bergaufstück vorne dann, wie ich mit der Weltspitze mithalten zu können. Und da muss ich sagen, habe ich nicht geschafft und bergab vor allem auch nicht. Ne? Also gerade dieses Bergablaufen war dann wirklich mir zu fremd und auch zu risikoreich. Da habe ich dann wirklich auch viel Zeit verloren. Aber am Ende bin ich sehr, sehr froh, wie es gelaufen ist. War Platz 43, glaube ich, jetzt am Ende geworden. Und zum Glück, ich war auch vor der schnellsten Frau. Da wurde ja vorher auch sehr viel gemutmaßt, ob das da reicht oder nicht. Das ist mir gelungen. Und auch im deutschen Vergleich, glaube ich, ja, war ganz okay. Also da war ein Spezialist war vor mir, ein paar waren hinter mir, war ich mittendrin. Und es war so extrem, einmalseits das Bergauflaufen, was halt einfach nicht aufgehört hat. Du rennst dann ja, wie ich bei Sierra Sinai, eine Strecke von insgesamt 31 Kilometern mit 2200 Höhenmetern bergauf und 1100 Höhenmetern bergab. Wobei das erste Drittel unheimlich viel Steigung nach oben hat. Das zweite Drittel so ein bisschen wellig ist und das letzte Drittel dann eben bergab geht ganz steil. Ne?
Und das ging nach dem Start relativ schnell steil bergauf, ja? Also sah es im Höhenprofil aus.
Ja, es war sehr eng am Start. Es war dann relativ enger Start und auch dieser kleine Weg, der dann am Anfang noch auf so eine Asphaltstraße führte, war auch sehr, sehr schmal. So ein bisschen so ein kleiner Flaschenhals, durch den man da musste. Und war ein bisschen nervöse Stimmung auch am Start. Es waren auch viele Frauen, die sich dann wirklich ganz vorne hinstellen wollten und dahinter dann aber auch einige sehr schnelle, starke Männer und dementsprechend war es dann so ein bisschen gefährliche Situation. Ich habe auch ein bisschen mulmig gefühlt und da sind tatsächlich auch einige Leute noch gestürzt um mich herum. Ich bin da froh, da schon mal das überstanden zu haben. Ich glaube, dass jetzt am Ende auch nichts Schlimmes passiert ist, aber ja, es war schon ein bisschen unangenehm, ne? Wenn du weißt, neben dir ist gerade einer gestürzt, hinter dir stürzen welche und du musst dich da irgendwie so durchwursteln und hoffst natürlich auch, dass da alle heil rauskommen aus der ganzen Sache. Und dann war ich so, weiß nicht, Position 30, 40 wahrscheinlich, als es um die erste Kurve ging. Und dann ging es auf eine relativ breite Asphaltstraße, bevor man dann wie ich auf diese ganzen Trails gekommen ist, wo es dann ja so richtig steil nach oben ging.
Kraxeln, Bergwandern,
ja, wirklich. Das war Kraxeln, aber diese Straße, das war tatsächlich dann noch eine Steigung, die ich aus Kenia kannte, wo ich gesagt habe, okay, Ich hatte ja absolut keine Ahnung, was mich erwartet. Ich bin ja wirklich unvorbereitet gewesen. Und dann bin ich mal losgelaufen und habe gedacht, okay, mein Schritt von der Straße, den kann ich wahrscheinlich hier am besten ausspielen. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Grund, mich jetzt hinten zu verstecken. Und bin dann auch nach und nach da am Feld vorbeigegangen und dann eben auch ganz vorne gewesen. So dass ich dann tatsächlich als Erster von diesem Rennen auf die Trails eingebogen bin. Das war so eine ganz scharfe Linkskurve und dann ging es halt wirklich auf einmal ja so steil nach oben. Es waren dann ja über 20%, ein großer Teil Steigung. Ja, da habe ich dann gedacht, okay, das ist natürlich dann schon nochmal was vollkommen anderes als alles, was ich bisher irgendwie kannte. Und bin dann da ja, mit den anderen eben hochgekraxelt und ja, war so, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die Kilometermarken da waren, aber so ungefähr 2-3 Kilometer, glaube ich, war ich dann vorne in dieser Spitzengruppe dabei, wo dann eben auch schon sehr, sehr viele Kenianer waren. Aber auch Remy Bonnet, der ja so der, ja, glaube ich, bekannteste oder auch Favorit, Top-Favorit auf den Sieg dann da war. Ich glaube, ein Marathonläufer aus der Ukraine war auch noch dabei, war auch ein interessanter Mann, können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Aber war ja, das
dann
schon?
Dann ging es da halt wirklich.
Ja, war das schon der Moment, wo du sagtest, also ich stelle mir so vor, nimm uns mal mit, du biegst da noch euphorisch rein und dann kommt dieser steile Hammer, diese Wand. Was geht da in dir vor? Ist das dieser Moment gewesen, wo du sagst, oh mein Gott, das ist doch irgendwie ganz anders, als ich erwartet habe. Das ist eine andere Sportart, das sprengt jetzt hier den Rahmen oder wie war das?
Ja, also am Anfang habe ich halt noch gedacht, ja, keine Ahnung, ob das jetzt durchgehend so ist. Für mich ist wirklich so eine Steigerungszahl relativ abstrakt. Ich kann mir da jetzt nicht so viel drunter vorstellen, wie steil das dann wirklich ist. Ne, also, ich keine Ahnung, ob jetzt 8%, 10%, 15%, 20%, das ist eben so fremd für mich, ne, dass ich einfach sage, komm, ich laufe jetzt mal rein. Mein Herz-Kreislauf-System ist ja eigentlich stabil und stark. Und dann schaue ich mal so, dann renne ich da halt mit, aber habe dann gemerkt, dass dieser Remy Bonnet und auch die Kenianer dann ja einen Tick zu aggressiv für mich gelaufen sind und habe mich dann so ein bisschen zurückfallen lassen und habe mich dann irgendwo so an Position 8 oder 9 da einsortiert und habe dann aber schon gehofft, dass es jetzt nicht durchgehend so steil ist, wie es in dem Anfangshügel war, aber es hat einfach nicht aufgehört, ne? Und es wurde dann teilweise noch steiler und ja, dann war relativ schnell auch schon der Moment gekommen, wo ich sagte, das kann ich nicht durchjoggen oder nicht im Laufschritt beibehalten.
Schon witzig, sagt der Marathon, ja. Nur mal ganz kurz, der Marathonläufer, der einen 305er Schnitt durchrollt, muss man sagen, über die 42,195 Kilometer, sagt, ich kann das nicht durchjoggen, man muss gehen, das ist Wahnsinn, oder? Und nochmal, also die Steilheit, man kennt es ja von der Tour de France, beispielsweise im Fernsehen, da sieht man ja nicht, wie steil wirklich diese Berge, diese Anstiege sind, ne? Das verfälscht ja ein bisschen das Bild, das ist ja Wahnsinn, also 20%.
Aber das war vertical, ne? Also das war wirklich dann auch das, was du beim richtigen Berglauf auch machst von der Steilheit. Und ja, also ich habe dann, es war eine surreale Situation. Ne? Ich wusste, dass einigen Leuten oder dass die meisten Leute da tatsächlich dann auch hoch hiken. Ne? Also man spricht da nicht von gehen, sondern hiken. Und ich weiß aber auch, dass die Spitze in der Regel in der Lage ist, das dann auch oft im Laufschritt durchzuziehen. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, das ist zu fremd für mich, das schaffe ich einfach nicht. Und ich wollte ja irgendwie auch lebendig da wieder ankommen. Und bin dann eben auch relativ viel tatsächlich im Gehschritt gegangen. Also es war bestimmt ein Drittel dieses Berges, den ich nicht laufend zurückgelegt habe. Und das war wirklich eine sehr surreale Erfahrung, ne? Weil sonst ist ja, gerade im Straßenlauf, ist Gehen ja dann am Ende, wie ich, ab einem gewissen Leistungsniveau ja schon absolut verpönt. Ne? Da schämt man sich ja dann richtig für. Und da überhaupt diesen Cut, den Switch im Kopf hinzubekommen, das gehört jetzt hier zu, das ist eine andere Welt. Und man ist dann teilweise im Gehschritt genauso schnell wie die anderen im Laufschritt. Das war schon wirklich eine Sache, wo ich dachte, boah krass, das ist so eine andere Szene und das ist so ein interessantes Erlebnis hier. Und es hört einfach nicht auf. Das sind ja dann wirklich 8, 9, 10 Kilometer, bei denen du dann ja auch schon auf jeden Fall eine vierstellige Zahl an Höhenmeter zurücklässt, ohne dass irgendwie mal eine Pause drin ist. Ne? Es geht durchgehend hoch und es sind dann auch oft dann wirklich diese sandigen Wurzelwege. Und da bin ich tatsächlich auch bei dem Bergauflaufen ab und zu mal wie ich ein bisschen auch so weggerutscht oder ein bisschen auf die Nase gefallen, konnte mich dann da natürlich bergauf immer ganz gut abstützen. Hab dann da auch relativ schnell schon gemerkt, dass wahrscheinlich die Schuhwahl besser gewesen wäre, wenn ich mich für die Trail-Variante entschieden hätte. Ich hatte ja dann, wie ich vorher die Wahl gehabt, ziehe ich jetzt meine gewohnten Schuhe an von der Straße. Hab da eben mit sehr vielen Leuten aus der Trailrunning-Szene auch vorher gesprochen. Und es war dann wie so ein gemischtes Bild. Und manche haben gesagt, das kriegt man schon hin, auch mit Straßenlaufen. Ich habe auch mit der Nienke Brinkmann gesprochen, die ja auch eine sehr erfolgreiche Marathonläuferin ist, die gesagt hat, das geht schon mit normalen Straßenlaufschuhen. Habe aber gemerkt, nee, da habe ich überhaupt keinen Grip und selbst bergauf rutsche ich da ständig weg. Aber es war okay. Also ich habe mich da, glaube ich, relativ gut gehalten. Ich glaube, als wir oben angekommen sind, wo ich dann wusste, jetzt wird es ein bisschen flacher und jetzt kommt tendenziell eben auch der Teil, der mir in die Karten spielt, glaube ich, hatte ich so 10 Minuten oder so auf die Spitze Rückstand auf die Kenianer und war da eigentlich ganz gut unterwegs und habe dann auch gemerkt, dass ich da in diesem laufbaren Terrain auch ganz gut wieder Boden gut mache in dem Feld und habe mich dann Position für Position auch nach vorn gearbeitet. Aber es war so, dass diese krasse Bergaufbelastung, boah, die hat schon richtig wehgetan und das war halt wirklich komisch. Ne? Ich musste erstmal verarbeiten, dass ich jetzt hier voll viel gehen musste und hab gedacht, boah, ist das krass. Und dann guckst du nach rechts, da siehst du da wirklich so ein wunderschönes Tal, unglaubliche Berge und hab aber auch im Kopf immer gerechnet, weil ich ja wusste, ich habe jetzt ungefähr so 10 Kilometer zurückgelegt, bin aber jetzt irgendwie schon auch über eine Stunde unterwegs. Wie weit ist das überhaupt noch? So, wie lange bin ich jetzt überhaupt noch auf den Beinen? Ja, hab dann immer so gerechnet, ja, das ist auf jeden Fall irgendwie noch 1,5 Stunden, vielleicht sogar 2 Stunden, die ich da unterwegs sein werde. Und hab gedacht, okay, jetzt nehme ich auf jeden Fall erstmal ein Gel und halte hier mein System irgendwie.
Jetzt esse ich erstmal ein Schnitzel. Drin. Ja.
Ja. Und ja, dann ging es halt immer weiter und es war dann wirklich so, dass dann eben auch schon die ersten Backup-Stücke immer wieder mal kamen, die natürlich ganz harmlos noch im Vergleich zu dem, was am Ende kam, waren. Aber ich wurde da so stehen gelassen, als es bergab ging. Und ich kam halt wieder komplett nach vorne geschossen, als es bergauf ging. Also ich glaube, auf die Spitze habe ich jetzt auch bei den Bergaufstücken dann trotzdem keinen Boden gut gemacht. Aber auf die Leute um mich herum, die dann so irgendwie Position zwischen 30 und 50 oder so waren. Und das war dann wirklich blöd, weil ich dann wusste, jetzt geht's wieder bergauf, jetzt schieße ich wieder an 5, 6 Leuten vorbei. Weiß aber, sobald es danach wieder runtergeht, kommen die wieder mit einer irren Geschwindigkeit an mir vorbei, weil ich mich da einfach nicht so schnell runtertraue und der Untergrund dann schon auch teilweise wirklich sehr felsig war. Also jeder Trailrunner wird wahrscheinlich darüber lachen. Ne? Das gilt, die Sierra Sinal gilt ja als eins der laufbarsten Trailrennen, was es so in dieser Golden Trail Serie, was dann so die Champions League dieser Trailrunning Events ist, so will ich es mal formulieren. Aber für mich war das schon auch auf diesem recht einfachen Stücken eine große Herausforderung, da irgendwie standfest zu bleiben. Und meine oberste Priorität war ja, wie ich dann nicht umzuknicken, weil meine Berlin-Marathon-Vorbereitung natürlich Priorität hatte. Und dementsprechend ja, war ich dann manchmal wie ein Hindernis, als es bergab ging. Ne? Dann kamen die da von hinten ran und die Trails sind da ganz eng, da kannst du kaum überholen.
Steht der Pfeifer.
Ja, und dann wusste ich jetzt wieder, ja, scheiße, jetzt geht's bergauf, da komme ich halt schon an euch wieder ganz gut vorbei, weiß aber, gleich bin ich wieder das Hindernis und dann war ich halt für dieselben Leute relativ oft das Hindernis und das war dann so ein bisschen frustrierend, so, weil mir da einfach die Technik fehlte, aber insgesamt kam ich da, glaube ich, schon ganz gut voran und bin dann auch bis Position 30 nach vorne gerannt. Es waren wirklich unglaublich schöne Landschaften, durch die man da gerannt ist, das war schon richtig, richtig geil. Oh, hat geklingelt. Es war ein Tick,
alles Tick gut.
Zu wenig.
Alles gut, nur ganz kurz, hat geklingelt. Ich habe gerade noch was zu essen bestellt, weil ich einfach ja doch noch einen Mordshunger habe, aber mach bitte weiter. Ich habe direkt noch zwei, drei Fragen.
Den Hunger hatte ich tatsächlich auch. Es gab für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig Verpflegungsstellen, weil ich hatte jetzt nicht irgendwie so eine fancy Softflask, die sich in die Hand gesteckt haben. Also die Trailrunner waren da wirklich sehr gut vorbereitet. Und das war für mich ja wirklich jetzt auch bewusst so, dass ich da jetzt nicht krass mich vorbereitet habe auf das Equipment. Und da war ich immer sehr, sehr froh, wenn es diese Wasserstellen wieder gab. Und das waren dann aber die Pappbecher, ne, wo du weißt ja, dass du da relativ wenig dann immer rausbekommst. Und ich war dann froh, dass ich mir selber aber auch 2 Gels mitgenommen habe. Und das war natürlich eine ganz coole Sache, weil ich dann wieder sehr gut das trainieren konnte, weil die mir auch Marathon natürlich sehr gute Dienste später wieder bringen werden. Aber es war dann so, dass ich die zweite Drittel eigentlich ganz gut überstanden habe, auch auf jeden Fall am Boden gut gemacht habe im Feld, mich Platz für Platz nach vorne gearbeitet habe. Ich hatte aber natürlich immer im Kopf, am Ende geht es auf jeden Fall nochmal sehr, sehr weit runter und dass mir das natürlich tendenziell eher weniger in die Karten spielt. Und da waren da wirklich so ein paar Stücke bei, wo ich den Trail gar nicht mehr gesehen habe. Das waren einfach nur noch Felsen, die aufgeschüttet wurde, wo du nicht mehr wusstest, welcher Stein kippt weg, welcher Stein bleibt. Mhm. Und dann bin ich da wirklich wie auf rohen Eiern immer drüber gelaufen und das war wirklich extrem beeindruckend zu sehen, wie krass diese 12-Profis dann da drüber wegschießen, als wäre das nichts. So, ne? Und ich bin dann teilweise auch wirklich gegangen, weil ich einfach da gar nicht runterkam so vernünftig und ich hätte mir die Beine gebrochen. Und ja, da habe ich dann immer ein bisschen verloren, habe mich aber trotzdem eigentlich ganz gut gehalten, bis wir auf die letzten 3 Kilometer kamen. Ich habe da so ein Schild gesehen, ne? Dann steht da so noch 3 Kilometer bis ins Ziel. Habe mich ganz gut gefühlt, war immer noch so auf Position 30 und wusste, immer wenn es ein bisschen bergauf geht, dann mache ich da auf jeden Fall auf die ganzen Jungs wieder eine ganze Menge gut. Aber ne, habe dann gesagt, 3 Kilometer, ja keine Ahnung, wie lang ist das jetzt in Minuten gerechnet? Auf der Straße wären es irgendwie 9 Minuten, aber hier waren es dann tendenziell eher ja, 15 bis 20 Minuten. Und das kam mir endlos lang vor. Und es wurde in diesen 3 Kilometern nochmal richtig steil bergab und auch sehr sandig. Und ich hatte mit diesem Carbon-Schuhen absolut keinen Halt. Ne? Und das war dann, wie ich teilweise so absurd, dass ich da auf meinen Hintern runtergerutscht bin, weil ich einfach wusste, ich hab mich da hingelegt und gemault und das hätte einfach nicht funktioniert. Und die Leute, diese Trailrunner, kamen halt da wirklich drüber gerannt, als wäre das nichts gewesen. Und das war wirklich, wirklich surreal, ne? Weil ich da teilweise das Gefühl hatte, scheiße, jetzt blamiere ich mich hier doch so. Ich habe mich eigentlich doch ganz gut gehalten, aber hier komme ich halt einfach nicht runter. So, ne? Das sind Sachen, die ich im Laufschritt nicht mehr nehmen konnte, sondern bin dann da wirklich auf meinen Hintern runtergerutscht. Und das sah wahrscheinlich für die Zuschauer, die da standen, ja, sehr unterhaltsam aus. Ne? Und war dann froh, dass ich dann irgendwann dieses Stück hinter mir hatte. Aber es kam mir endlos lang vor, weil, wie gesagt, bei diesem geringen Tempo, was ich dann hatte, sind dann 3 Kilometer halt eher eine Viertelstunde oder auch 20 Minuten, anstatt dann wie auf der Straße 9 Minuten. War aber dann wirklich sehr cool, als ich dann den Lärm gehört habe von diesem Dorf, von Sinal, wo dann eben das Ziel auch war. Und da war dann wirklich eine irre Stimmung. Und dann war es ganz cool, da war es dann nochmal flach und da konnte ich dann nochmal 400 Meter im Vollsprint absolvieren, habe dann nochmal den einen oder anderen auch stehen lassen. Und dann, ja, war ich da im Ziel und habe gedacht, Alter, krass. Das war der erste Gedanke in meinem Kopf gegangen. Was war das für ein geiles Erlebnis? Das hat richtig Spaß gemacht. Aber es ist mir dann doch zu fremd und zu weit weg. Und ich glaube halt tatsächlich, auch wenn ich jetzt gezielt für dieses Trailrunning trainieren würde, und das haben mir dann hinterher auch viele gesagt, ja, wenn du ein bisschen mal dieses Backup-Laufen weiter übst und trainierst, dann kriegst du doch eine schnell bessere Technik und dann ist das nicht mehr so ein eklatanter Nachteil, den du da hast. Aber ich glaube, dass du da wirklich der Typ für sein musst, der auch diese Waghalsigkeit in diesen Abhängen hat, ne, wenn es bergab geht. Und ich habe es verglichen, ich habe es da, glaube ich, auch mal an anderer Stelle im Podcast, im Trailrunning-Podcast, wo ich mal kurz eine Sprachnachricht hingeschickt habe, Trailrunning geschwätzt. Das war auch einer der Podcasts, wo ich mich jetzt im Vorfeld ein bisschen mit eingearbeitet habe in die Szene, damit ich so ein bisschen weiß, wie es da zugeht und wer die Leute sind und wie man da tickt. Da habe ich ihm auch gesagt, es erinnert mich an die Tour de France. So, als Kind war ich auch sehr begeistert davon, bin ich bis heute noch. Aber ich wusste sofort, dass das niemals eine Sache ist, die ich professionell oder ambitioniert verfolgen würde, weil ich einfach wusste, diese Abfahrten, wenn es dann mit 100 km/h runtergeht oder eben auch die ganzen Stürze, ne, ich glaube, jeder Profi-Radfahrer wird irgendwelche Brüche mal gehabt haben, der ganz oben angekommen ist oder schwere Stürze gehabt haben, wird mich auf jeden Fall davon abhalten, das zu machen. Und das ist mir im Marathon dann deutlich lieber, weil du da eben dieses Risiko kalkulieren kannst. Und das Trailrunning geht dann aber eher in Richtung Tour de France. Das ist mir dann so fremd, da habe ich einfach zu viel Schiss. Ne? Da bin ich jemand, der dann einfach so viel an seiner Gesundheit hängt, dass ich glaube, auch mit gezieltem Trailrunning-Training da niemals so Fuß fassen würde, dass du da wirklich ganz vorne mitspielst, weil da musst du eben auch dieses Downhill-Running beherrschen. Ja, ich glaube schon, dass man das Uphill-Running trainieren kann, ne, dass man da vorne vielleicht dann bei ist, ohne dann, wie ich jetzt musste, eben auch zu gehen. Das geht, glaube ich, schon, aber es ist sehr, sehr weit weg vom Straßenlauf. Das ist auf jeden Fall die Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe.
Also ich muss sagen, ohne mich jetzt da in Vordergrund spielen zu wollen, ich habe das, glaube ich, schon ganz gut eingeschätzt, oder? In der letzten Folge.
Ja, du warst tatsächlich verblüfft.
Ich muss ganz, dran. Also ich will in aller Klarheit, also in aller Klarheit jetzt überhaupt nicht, ich weiß, wie Henrik tickt und es ist auch alles andere als Arroganz von Henrik Pfeiffer. Er ist ja einfach positiv verrückt, irre. Er macht einfach diese Dinger. Er stellt sich diesen Herausforderungen. Das finde ich gigantisch. Man muss einfach festhalten, also es ist eine andere Sportart. Ich glaube, selbst dass man mit gezieltem Bergablaufen, Bergauflaufen, Trailrunning-Training, da wirst du dich verbessern können, aber man wird niemals an diese Weltspitze heranreichen können. Die machen das seit Jahren. Ich vergleiche das halt auch, also es ist einfach eine komplett, ja, es ist eine Ausdauersportart, es wird gelaufen, aber es ist, das hast du ja jetzt eindrucksvoll geschildert, es ist einfach ganz anders, ne? Es ist ganz anders, diese Belastung.
Ja, und mir war aber das auf eine wirklich gute Art, auf eine sehr, sehr gute Art. Also es ist eine sehr faszinierende Szene und das ist eine Erfahrung in meiner Karriere, die ich auf keinen Fall missen will. Und ich würde jedem mal empfehlen, das mal gemacht zu haben. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, tatsächlich jetzt in der Marathonvorbereitung. Ich bin eben auch dementsprechend vorsichtig darunter gelaufen. Ich hätte jetzt mit ein bisschen mehr Risiko vielleicht noch ein paar Minuten da auch einsammeln können. Aber das wollte ich dann auch nicht, ne? Weil mich dazu verletzen, das wäre eben absolut dumm gewesen. So, und das war ja auch nicht mein Ziel. Ich wollte einfach mal einen Eindruck haben von der Szene, wo du sonst absolut keine Berührungspunkte mit hast. ne, wo man gar nicht weiß, wie es da abgeht und auch was so Stimmung ist oder die ganze Kultur, wie man da am Start miteinander unterwegs ist und steht. Und das war sehr, sehr bereichernd, das mal erlebt zu haben. Also wenn ihr eine Chance habt, mal bei so einem Trailer mitzumachen, legt euch das mal in eine Phase, wo jetzt nicht irgendwie irgendwelche Höhepunkte auf der Straße vielleicht anstehen. Aber es war vom Erlebnisfaktor her was vollkommen anderes und es war richtig, richtig cool. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, das ganze Ding gemacht zu haben. Aber im Vorfeld, klar, ne, ich habe gesagt, es ist aus meiner Sicht, ne, weil ich eben es einfach nicht wusste, alles möglich. Es kann Platz 1 sein, es kann irgendwo im Niemandsland sein, es kann, ne, es kann sowas Mittelmäßiges sein. Ich glaube, das war es ja jetzt auch so. Ich glaube, mit Platz 43 bin ich jetzt auch nicht so schlecht. Ne. Es war jetzt ein
Nein.
Ding, was, das haben viele gesagt, besser besetzt war als eine Weltmeisterschaft. Und gerade auch diese ganzen deutschen Profis, die unterwegs sind, die waren ja ungefähr jetzt auf meinem Level. Die habe ich, glaube ich, wahrscheinlich, oder den einen, der vor mir war, der hat mich wahrscheinlich da am Ende auf diesen 3 Kilometern dann nochmal deutlich schön stehen lassen. Und deswegen, also sehr, sehr bereichernd das ganze Ding gewesen. Und ja, manchmal, ne, du hast, ich glaube, die meisten haben das auch so verstanden, wie ich es gemeint habe. So, ne, dass ich gesagt habe, okay, vom Läuferischen könnte es sicherlich reichen, irgendwie auch vorne zu sein, aber vom Technischen dann einfach nicht. Und am Ende war es tatsächlich auch so, dass diese extremen Steigerungen so weit weg sind von dem, was ich kann, dass ich meinen Schritt und meine Spezialität, ne, diesen sauberen und relativ effizienten Schritt, dann gar nicht vernünftig ausspielen konnte. Jetzt haben auch die Jungs hier von diesem Trailrunning-Podcast dann auch ganz cool wiedergegeben. Ich war ja am Anfang tatsächlich dann auch im Livestream zu sehen, als ich noch vorne war, dass allein die Schrittlänge, die ich gemacht habe bei diesem Bergauflaufen, offenbar schon zu groß war, dass man da viel kleinere Schritte hätte machen müssen. So, ne, so ein Feedback habe ich da zum Beispiel eingesammelt. Ja, also wie gesagt, deswegen, dieses Unbeholfene, das hat so Spaß gemacht und das war ein echtes Experiment mit völlig offenen Ausgängen und das fand ich eben daran, an der ganzen Sache so cool. Es gibt natürlich immer, ne, auch Leute, die das dann ein bisschen anders sehen oder anders wahrnehmen. Ich habe hier gesehen, so beiläufig da bei dem, es gibt so ein Forum, Let's Run, kennen viele vielleicht von euch, ist auch gerade international, sind da wirklich sehr, sehr viele Leute unterwegs und lebt auf jeden Fall. Da scheint es jemand zu geben, hier so ein, ich glaube, Fabian Marondel oder so heißt der, der scheint mir gar nicht wohlgesonnen zu sein, habe ich hier ein bisschen habe mich ein bisschen amüsiert, das zu lesen. Der hat mich da tatsächlich, ne, können wir piepen oder auch nicht, der hat mich da als arroganten Wichser bezeichnet. So hat er es ausgedrückt, wörtlich, ne, und meinte, ja, am Ende viel heiße Luft um nichts gewesen und so weiter. Und
ja, das ist ja, totaler, da muss ich ja mal sagen, da muss man ja sofort, also erstens absolut unsachlich, unsportlich, macht man nicht, verstehe ich nicht, warum persönlich werden, totaler Blödsinn, grundsätzlich auch auf so einem Niveau machen wir überhaupt nicht weiter. Aber sei mal ganz kurz dazu von mir, du hast überhaupt nirgends den Mund aufgemacht, ich liefere hier jetzt eine starke Leistung ab. Du hast dich auf so ein Experiment eingelassen, du hast Bock drauf gehabt und ich meine, du bist deutscher Marathonmeister und hast eine 2:10 stehen. Es ist doch klar und es ist eine Ausdauersportart. Jetzt können natürlich die Experten hier vom Trailrunning-Geschwätz und die ganzen Trailrunning-Profis, die können natürlich sagen, klar, was glaubt der eigentlich? Aber wenn man jetzt gar keine Berührungspunkte damit jemals hatte und du bist ja schön, auch nicht naiv, blauäugig, einfach mal da rangegangen an diese Geschichte, das ist doch sympathisch, finde ich. Also,
und ich glaube... Darum geht es ja gar nicht, aber ich wollte nur ein kleines Shoutout bringen hier, ne, in diesem Kontext. Das, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, aber mit dem Pseudonym German Podcast Listener, der kam dann nämlich in dieses Forum rein und hat tatsächlich dann unseren Podcast offenbar im Vorfeld gehört und hat ihm dann mal alle Zitate aus diesem Podcast um die Ohren gehauen, die wir da gesagt haben, ne, wo eben heraus hervorgeht, dass wir einfach gesagt haben, keine Ahnung, was uns erwartet, wir wollen es uns einfach mal anhören und hat ihm da sehr, sehr schön gekontert und deswegen, ja, danke, dass es eben auch solche Leute gibt, ne, weil dieses Forum eben englischsprachig ist und die meisten Leute, die da unterwegs sind, halt überhaupt nicht nachvollziehen können, ob diese Aussagen, die er da eben getätigt hat, dieser Fabian Marondel, überhaupt Hand und Fuß haben und deswegen fand ich sehr cool, weil danach war der Fabian Marondel dann eben auch sehr still und gab dann eben da in der Hinsicht auch viel Zuspruch. Fand ich ganz, wollte ich mal kurz angesprochen haben, ne, weil gerade im Internet dann ja eben auch sehr oft so kleine Rowdies unterwegs sind und ich kriege solche Sachen dann schon auch mit, ne, wenn man das macht und deswegen sehr, sehr cool, da wurde er ganz gut gekontert und am Ende, ja, blicke ich zurück eben auf diese Tage da in der Schweiz und sage, bin ich froh, das gemacht zu haben, war richtig geil, bin auch sehr, sehr froh, da rausgekommen zu sein, heil, auf jeden Fall, ne, weil ich da wirklich an einigen Stellen auch dann ja wirklich höllisch aufpassen musste, dass man da nicht umknickt, gerade auch, weil ich im Nachhinein vielleicht auch die falsche Schuhwahl getroffen habe. Ne? Ich hatte meine Trail-Schuhe dabei, aber ich habe mich am Ende dann für das entschieden, was ich eben schon kannte. Und genauso sollte eben auch der Charakter dieses ganzen Experiments sein. Interessant war eben auch, wie die Leute abgestimmt haben. Ne? Wir haben ja bei Spotify im Vorfeld so ein kleines eine kleine Umfrage gemacht und da muss ich sagen, ihr habt ein gutes Gespür. So, ne? Die meisten Leute haben tatsächlich dann für Top 30 gestimmt. Und ungefähr in dem Bereich ist es dann am Ende auch geworden. Und auch du lagst natürlich sehr, sehr gut, ne? Mit den 20 Minuten auf die Spitze. Ich glaube, am Ende waren es dann ein bisschen mehr. Ich glaube, 23 auf den Kenianer, auf die Top-Europäer knapp unter 20. Also ich glaube, du bist auch ungeschoren davongekommen. Du musst mir jetzt keinen Radler ausgeben. Aber ja, deswegen, also ich glaube, das war für viele halt auch ein bisschen spannend, mal zu verfolgen, ja, wie man da eben so abschneidet. Und ich würde aber auch, wie ich ambitionierten Straßenläufern sagen, macht das auf jeden Fall mal. Das erweitert euren Horizont massiv. Und im Nachhinein blicke ich da eben sehr, sehr froh drauf zurück auf diese Erfahrung.
Und ich wollte noch sagen, einfach nur, weil das meinst du auch nicht so, gehen ist natürlich, weil ich weiß, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sind eben nicht so super ambitioniert schon, aber jetzt nicht. Alle laufen unter 35 Minuten oder unter 40 Minuten. Also ich sehe das hier am Würmchen. Die rappelt sich gerade auch wieder so ein bisschen ran an die 10-Kilometer-Marke. Man kann natürlich auch mal gehen zwischendurch. Das ist völlig okay, auch auf der Straße. Also gerade wenn man anfängt mit der Lauferei, abwechselnd mal laufen, wieder gehen, laufen, gehen. Das ist völlig okay. Und ihr seht, selbst der Profi, Henrik Pfeiffer, muss irgendwann gehen. Es ist eben alles nur eine Frage der Steilheit, wie viel Prozent man ihm da vor die Nase stellt. Dann geht auch irgendwann der deutsche Marathonmeister und hatte wahrscheinlich die Oberschenkel, ich denke mal, die Unterarme aufgestützt auf den Oberschenkeln, wie man es so ein bisschen beim Bergwandern sieht, oder?
Also ja, ab und zu schon, aber es war vor allem, und das ist ganz lustig, ne, weil das auch mit dem Muskelkater hinterher zu tun hat, die Frage habe ich jetzt auch sehr oft bekommen, wo tut es denn am meisten weh, ist das vergleichbar mit dem Marathon? Und es war ja am Ende eine Belastung, die ja deutlich länger war als ein Marathon, von der Zeit her, ne, ging ja dann Richtung 3 Stunden. Also ich bin wahnsinnig gerudert da hoch, ne? Du hast unglaublich viel aus den Armen arbeiten müssen, um die Beine halt irgendwie so ein bisschen ja, zu entlasten vielleicht. Und ich hatte so einen krassen Muskelkater, nicht in den Beinen, sondern wirklich so im Bereich des Ellenbogens hoch bis zu den Schultern und ganz massiv auch im Rücken. Also das waren die Sachen, die mir dann 2-3 Tage danach wahnsinnig wehgetan haben. Und die Beine, die gingen tatsächlich erstaunlich gut. Und das liegt, glaube ich, daran, dass du bei so einem Trailrun dann am Ende ja insgesamt eine relativ langsame Durchschnittsgeschwindigkeit hast. Und das nicht vergleichbar ist mit einem Marathon auf der Straße so. Das geht ja dann wahrscheinlich irgendwie Richtung 5 oder vielleicht sogar über 5 Minuten pro Kilometer. Und dementsprechend hast du jetzt nicht den krassen Impact auf die Beine. Und klar, im Bergabstück ist es schon so gewesen. Ich habe auch gerade diese letzten 3 Kilometer, da habe ich dann gemerkt, boah, jetzt tut mir aber jeder Schritt richtig weh auf dem Oberschenkel. Aber das Restliche, das ging eigentlich sehr, sehr gut. Und ja, war auch eine ganz komische Erfahrung. Du machst da irgendwie deinen riesen Trailrun, bist da 3 Stunden unterwegs und am Ende tun dir die Arme und der Rücken weh. Der irgendwie auf, ne, vom Gedankengang her wahrscheinlich am wenigsten
überlastet wurde. Ja, aber das passt zum Gesamtfazit, ne? Es ist eine andere Sportart. Da siehst du mal, Belastung, da kommt es wieder auf ganz andere Faktoren an, ne? Klar, die arbeiten, ich meine, man sieht ja nicht umsonst auch einige mit Stockeinsatz, ne, bei diesen Events. Ich meine, gerade da muss die Hüfte, der Rücken, da ist nochmal eine ganz andere Stabilität gefordert, als wenn du jetzt im gleichmäßig hohen Tempo auf dem Asphalt auf einer geraden Strecke rollst und dann auch mal den ein oder anderen Berg mitnimmst, ne? Aber das ist natürlich, und da habe ich mich, wie gesagt, ich kenne es im Kleinen, aber das kann man ja auch aufs Große sozusagen gedanklich ausbauen. Ich war viel wandern in den Alpen, in den Dolomiten schon. Ich kenne diese kleinen Wege. Ich habe mir das gedacht, dass es einfach mega brutal wird. Und du hast mich allerdings mit deiner,
die Challenge steht fürs nächste Jahr.
Du hast mich angefixt jetzt mit deiner Erzählung. Ich finde das ja auch toll, sich einfach mal drauf einzulassen. Was mir persönlich immer so ein bisschen leid tut, ist das falsche Wort. Was ich schade finde, es sind immer so lange Strecken. Ich hätte gerne mal so eine 10 oder 15 Kilometer Trail Run Challenge. Wird es wahrscheinlich auch irgendwie geben, könnte ich mir vorstellen, im Rahmen dieser großen Events. Aber das ist dann doch schon immer ein sehr langes Ding, ne? 30 plus X. Aber gut.
Ja, das glaube ich schon. Aber ich glaube, dass eine 30, ein Trail Run, irgendwie anders ist als eine 30 auf der Straße.
Okay.
So, ne? Dann, gerade, also irgendwie fühlt sich das anders an. Du bist ja in der Natur unterwegs. Es geht irgendwie auch nicht um jede Sekunde und deswegen kommt dir das gar nicht so lange vor. Ich glaube, gerade auch viele von diesen Top-Trailrunnern, die machen ja dann wirklich auch mehrere von diesen ultralangen Dingern innerhalb kürzester Zeit so, ne? Die laufen dann da irgendwie mal zur Vorbereitung, ne? Gerade die jetzt ganz lang unterwegs sind. Ich glaube, der UTMB ist jetzt ja bald so ein großes Thema. Die machen dann da irgendwie im Training auch mal eine 50 über die Trails und das für die dann ganz normal. Also deswegen glaube ich, lass dich davon nicht abschrecken. Ich würde dir die Sierra Sinal auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, dass auch von der Stimmung her ist das schon eins der coolsten, die es da offenbar so zu geben scheint. Aber ich glaube, ne, wenn wir Hörer haben, die sich da ein bisschen besser auskennen in der ganzen Welt, schickt mal ein paar Vorschläge, was ihr dem Schmidt empfehlen würdet. Für mich war das jetzt wahrscheinlich erstmal ein einmaliger Ausflug. Ne? Ich widme mich jetzt wieder der Straße und meinen Zielen. Hab da wie ich einen Testballon gemacht und würde aber schon sagen, das ist jetzt während meiner aktiven Straßenlaufkarriere eher eine einmalige Sache, aber für nach der Karriere, allein wegen des Spaßfaktors, ist das schon eine Sache, die ich mir sehr gut auch wieder vorstellen kann.
Ich wollte mich auch noch bedanken. Ich habe einige private Nachrichten bekommen von Menschen, die unseren Podcast hören und die so ein bisschen meine Problemchen da verfolgt haben, Rücken und Piriformis und so weiter, und mir da sehr viele hilfreiche Tipps geben, und das finde ich ganz toll. Also das muss ich echt sagen, das ist keine Floskel, das motiviert mich weiter auch dran zu bleiben und immer wieder an seine Ziele zu glauben und weiterzumachen. Es ist ja klar, es ging jetzt eine ganze Zeit lang bergauf bei mir im Training. Dann hat man halt wieder einen Rückschlag, das gehört im Leben dazu, und da gehe ich jetzt mit um und dann geht's weiter eben. Und so ein Trailrun, so ein Event, eins nach dem anderen, natürlich jetzt erstmal Halbmarathon Köln. Erstmal will ich jetzt nochmal im September irgendwie einen vernünftigen Zehner laufen vor dem Halbmarathon, aber das reizt mich mit Sicherheit. Also im kommenden Jahr, da wird so ein Ding gemacht. Da gebe ich dir Brief und Siegel.
Würde ich
toll,
dir auch empfehlen.
Toll.
Auf jeden Fall.
Ja, aber nochmal ganz kurz zum Muskel. Nee, ganz kurz interessiert mich noch, wie hast du es, also wie lange hast du gebraucht? Was sagst du, um das Ding jetzt wirklich zu verdauen? Also hat das eine Woche gedauert, und wie sieht's jetzt mit dem Training in Richtung Berlin aus? Hat dich das jetzt nicht weiter behindert in der Vorbereitung?
Also eine sehr gute Frage, die ich jetzt auch ganz oft bekommen habe. Ne? So, wie kann ich das verantworten, jetzt so ein Ding einzubauen in die Vorbereitung? Das ist jetzt nicht zielführend für Berlin. Das ist auch vollkommen richtig, dass das jetzt für Berlin keinen genialen Trainingseffekt hat. Ne? Und ich habe darauf eine gute Antwort. Ich habe insgesamt 16 Wochen Vorbereitungen auf den Berlin-Marathon, seit ich begonnen habe mit meinem Marathontraining. Und diese 16 Wochen, die sind ein bisschen zu lang. Du kannst jetzt nicht diese 16 Wochen komplett durchackern, immer diese 200er Wochen und mehr machen, sondern ich habe auch schon einmal die Erfahrung beim Köln-Marathon 2019 gemacht, wo ich eben auch mal so eine Vorbereitung hatte. Da habe ich dann eben zu früh meinen Formhöhepunkt erreicht und war dann eigentlich während des Marathons schon wieder zu müde. Und dementsprechend ist er eben auch nicht besonders gut für mich ausgegangen. Da habe ich die Olympia-Quali damals für Tokio noch verpasst, die mir dann später wieder gelungen ist. Und genau das wollte ich jetzt verhindern und habe eben gleichzeitig schon sehr, sehr lange mit dieser Trailrunning-Szene geliebäugelt, wollte mir das immer mal angucken, aber dann natürlich auch in einer vernünftigen Form sein, wenn ich mir schon angucke. Und dementsprechend konnte ich jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich habe auch sehr viel Unterstützung aus der Trailrunning-Szene erhalten, um in dieses Rennen reinzukommen. Und es liegt perfekt so. Ne? Es war wirklich so der große Trainingsblock, der erste große Trainingsblock über zwei Monate und ein bisschen mehr. Hat super funktioniert. Ich habe 200er Wochen am laufenden Band gehabt, hatte super Trainingseinheiten. Es hat im Grunde alles funktioniert, so wie ich mir es vorgestellt habe. Und dann habe ich gemerkt, so jetzt brauche ich aber nochmal eine kleine Auszeit, um dann eben nochmal die letzten 4-5 Wochen ganz intensiv wieder reinzugehen. Und deswegen habe ich das gesagt, ich laufe da jetzt, nehme das so als Peak, ne? Das war ja samstags, habe dann eben zwei Tage vorher angefangen rauszunehmen, und dann bin ich das Rennen gerannt und habe dann eben ganz bewusst nochmal 5-6 Tage hinten drauf gepackt, die ich mir im Vorfeld auch schon freigeräumt habe, um dann eben das Ding auch vernünftig aus den Knochen zu kriegen, weil ich ja nicht besonders genau wusste, wie jetzt eben der Impact auf die Muskulatur, gerade auch auf meine Beine ist. Und deswegen war das für mich wirklich wie so eine Ausflucht. So, ne? Es war jetzt als Break, so ein Trailrun als Break zu bezeichnen, ist irgendwie auch absurd. Aber es war halt eben auch eine mentale Erholung von dem Ganzen. Einfach mal ausbrechen, nochmal was völlig anderes machen. Gleichzeitig natürlich aber eben auch meine Form nicht zu verlieren. Und ich habe dann eben auch in dieser Zeit einen Videodreh mit meinem Partner Exact Health, von dem wir ja gerade schon einmal gesprochen haben, reingesetzt. Und dann haben wir eben am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auch gemeinsam mit der Esther 4 Tage lang am Bodensee gedreht. Und das konnte ich natürlich dann sehr gut auch mit der Schweiz verbinden. Und da haben wir dann Aufnahmen gemacht für die App. Ne? Also wenn da sich Leute anmelden und die Übungen durchlaufen, dann bin ich jetzt sozusagen der Guide für das Thema Achillessehnen. Esther hat, glaube ich, Meniskusverletzungen abgedeckt und dann sind wir in dieser App eben da jetzt die Leute, die die Nutzer da durchführen. Und das ist sehr aufwendig, ne? Da haben wir dann eben 4 Tage lang insgesamt gedreht, habe dementsprechend dann auch sehr reduziert trainiert, immer nur so 10-12 Kilometer gemacht und bin dann aber am Freitag eben wieder zurückgekehrt nach Hannover und bin dann wieder voll in dieses Marathontraining eingestiegen. Ne? Und das war der Gedanke daran. Ich habe insgesamt so 8-9 Tage mir genommen, habe die mit dem Trailrun bestückt, aber dann insgesamt natürlich sehr, sehr wenig Kilometer auch gemacht und fühle mich jetzt aber auch wie ich so, ich habe richtig Bock auf diese letzten 4-5 Wochen da nochmal richtig reinzugehen, in die Marathonprogramme rein, auch ganz spezifisch dann diese ganz ekligen Einheiten, 5x5 Kilometer in 3:05, das wird so ein Ding sein, was jetzt bald ansteht, also ungefähr im Marathon-Wettkampftempo dann zu machen und da hat mir das sehr gut getan, ne? Ich fühle mich jetzt eben mental wieder vollkommen erholt und ich glaube, wenn ich jetzt wirklich durchgehend diese 200 Wochen geknüppelt hätte, dass ich dann schon Ende August meinen Formhöhepunkt erreicht hätte, also zu früh, und bis Berlin eigentlich schon wieder auf dem absteigenden Ast wäre. Und das habe ich jetzt eben durch diese ganze Sache, wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, eben verhindert.
Ja, und das deswegen ist ja lustig.
War das eben auch in der Hinsicht ein voller Erfolg.
Ja, das ist ja lustig, weil du im Großen, ich im Kleinen sozusagen, habe ja genau diesen Wunsch gehabt. Ich habe gemerkt, Mensch, ich bin von Woche zu Woche im Prinzip besser geworden. Die Form war ansteigend. Ich wusste aber, bis zum Köln-Halbmarathon ist es echt noch was hin. Und überhaupt diese Spannung zu halten, nicht nur rein physisch, sondern eben auch psychologisch, ne? Von Woche zu Woche immer weiter, das wird schwer. Deshalb habe ich eben auf diesen Urlaub hingefiebert. Jetzt mal diese Probleme da in meinem Hintern oder in den Beinen oder der Rücken oder was es auch immer ist, außen vor, sondern ich wusste, hey, du machst Urlaub, du machst wirklich mal 1-2 Wochen gar nichts läuferisch, dass jetzt dieser Mist da hinzukommt, okay, aber ich muss sagen, es gibt mir jetzt, auch wenn die Form nicht mehr so da ist, gibt mir das jetzt vom Kopf her wieder eine neue Frische, jetzt wieder anzugreifen. Ich habe auch wieder Lust auf meinen Job. Ich habe Bock auf meine Reportergeschichten und weiß, schön zum Ausgleich, machst du abends deine Einheiten, versuchst jetzt wieder in den Rhythmus zu kommen. Ich bete schön, dass, ich bin nicht so der besonders gläubige Mensch, aber ich bete zu den Muskeln in meinem Becken, die jetzt neben dem Piriformis auch noch da alles stützen, dass die halten, werde versuchen, da weiter zu kräftigen und dann einfach an die Leistung anzuschließen, weil ich merke einfach, das hat gut getan vom Kopf, diese Pause, und das ist ja auch schon die halbe Miete. Wenn dann der Körper hält, dann ist das auch, glaube ich, eher ein Vorteil, wenn man solche, ich meine, Periodisierung ja. Ist ja eh alles, ne? Und wie du sagtest, 16
mentale
Wochen.
Mentale Frische.
Genau, und das kann ja jeder, und darauf wollte ich hinaus, auf sein Training runterbrechen, dass man einfach nicht die ganze Zeit, wir haben da oft schon drüber gesprochen, die ganze Zeit auf einem Niveau immer wieder von Woche zu Woche die gleichen Einheiten, den gleichen Ablauf. Nein, bewusst brechen, bewusst natürlich nicht die Knochen, aber einfach mal die Trainingsstruktur, einen Bruch rein, wirklich mal eventuell auch die Sportart wechseln, anstatt zu laufen, einfach mal 1-2 Wochen Fahrrad zu fahren, zu schwimmen, was auch immer. Es gibt ja so viele tolle Sportarten, und den Kopf freikriegen und dann wieder zurück zu seiner Struktur. Das ist ja eben so wichtig. Das habe ich jetzt mit einem schönen Urlaub gemacht. Und ja. Genau, und insofern hoffe ich, habe übrigens auch nicht zugenommen. Ich habe mich eben auf die Waage gestellt, vielleicht 1 Kilo, obwohl ich da abends immer mal das ganz leckere Kilimandscharo-Bier. Es gab übrigens 3 gute Biere. Das eine hieß Kilimandscharo, das andere Safari und dann noch ein Serengeti. Konnte man alle 3 wunderbar trinken. Und habe ich natürlich auch getan. Ja, und viel draufgekommen ist nicht. Also ich hatte eben noch nach dem Läufchen 80 Kilo. Das ist wunderbar. Darauf kann ich jetzt aufbauen. Wollte noch sagen, ich habe immer an dich gedacht, Henrik. Und an deine oberkörperfrei Hitzeläufe, als ich dann auf Sansibar. Ich habe 3 Laufeinheiten auf Sansibar gemacht. Die eine, die ich so verflucht habe mit den Schmerzen. Ich bin übrigens immer am Strand gelaufen und war natürlich abhängig von den Gezeiten, Flut und Ebbe. Man konnte immer nur bei Ebbe laufen oder wenn halt gerade die Flut dann wieder zurückgeht, dass man unten, klar, man kennt das, egal welches Meer es auch immer ist, dies war der Indische Ozean, dass man unten dann auf dem festen Sand läuft. Und 2-mal hat es mich wirklich so erwischt, dass ich dann irgendwie morgens nach dem Frühstück bin ich dann irgendwie um 20 nach 10 los, in der prallen Hitze, also wirklich 30 Grad, kein Millimeter Schatten. Und dann bin ich einfach stumpf 8 Kilometer in eine Richtung, 8 Kilometer zurück. Hör mal, und in die eine Richtung hatte ich so leichten Gegenwind. Und das ist ja so enorm hilfreich. Das kühlt dich runter. Ich musste an dich auch denken, weil ich ein Käppi, eine Mütze auf hatte. Die hat mich gut geschützt. Aber dann habe ich gedreht. Und ohne den Gegenwind, boah, war das brutal. Du glaubst wirklich...
Wie auf dem Laufband.
Boah, war das brutal. Also wirklich, das war ein guter mentaler Fight, ein guter mentaler Kampf, um einfach zu sagen, hey, wer hier schlemmen kann und essen kann und die Beine hochlegt, der muss auch hier eine Stunde, in dem Fall dann 2-3 Mal arbeiten und schön...
Das ist genau die richtige Einstellung. Das ist ja ein Luxusproblem, was wir Läufer haben. Ne? Also wir trainieren eben in der Regel ja dann auch sehr, sehr, sehr viel, machen viele Kilometer und Laufen ist natürlich ein toller Sport, um einfach Kalorien zu verbrennen und dementsprechend können wir uns auch wirklich belohnen, ohne dabei irgendwie das Gefühl zu haben, ja, das ist jetzt irgendwie blöd und dann setzen wir Gewicht an, sondern wir verballern das ja auch, ne? Je nachdem, wie viel man natürlich reinbringt, aber da bin ich natürlich in einer sehr komfortablen Situation, dass ich im Grunde so viel laufe, dass ich auch reinhauen kann, ne, was ich will und trotzdem nicht dick werde oder sowas. Natürlich sollte man schon darauf achten, was man isst, aber es ist manchmal dann wirklich auch sehr schön so, ne? Dann muss man da eben nicht genau hingucken und ja, ist auch ein positiver Aspekt natürlich des Laufens, aber finde ich gut, dass du es so siehst, ne? Wenn du sagst so, ja komm, jetzt esse ich schon mal richtig.
Ja, ich habe viele Situationen aus Kenia, was du so erzählt hast, habe ich natürlich in Tansania auch wiedergefunden, in den kleinen Dörfern, das ist ja auch alles ähnlich, das ist ja um die Ecke, ne? Und ich ich habe gedacht, boah, Wahnsinn, bei den ganzen Maasai-Herden und Dörfern, wahrscheinlich jeder zweite Maasai würde mich jetzt hier aus dem Stand, ohne dass er jemals irgendein Lauftraining absolviert hat, würde er mich wahrscheinlich abziehen, aber ich musste immer wieder so diese ganzen kleinen Situationen auf den Mopeds da, die Menschen im Dorf und also ich habe immer wieder deine Eindrücke, die du da schon sehr ausführlich geschildert hast.
Der Tankwart mit einer Stunde
Halbmarathon. Genau, der Tankwart, der dann auf dem Weg nach Hause dich noch eben abzieht, genau. Also diese Bilder hatte ich da auch in Tansania und ja, du hast es schon gesagt, also irgendwann muss man sich dann auch mal Iten, ne, das The Home of Champions anschauen. Ja, du.
Herr Schmitti.
Ja.
Ich möchte dir und auch euch Hörern nochmal was vorstellen. Ein Partner von mir, mit dem ich jetzt seit einigen Wochen zusammenarbeite. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen bei Instagram. Amazfit ist eine Uhrenmarke, die relativ neu im Kommen gerade ist und mich wirklich überzeugt hat mit einer GPS-Uhr, die unheimlich gut ist, also unglaublich hochwertig ist. Gerade auch für so einen neuen Player, der dann, ne, viele kennen ja die ganz etablierten, die, glaube ich, an den meisten Handgelenken aktuell sind. Und Amazfit hat halt wirklich dieses junge, dynamische, kommt aus den USA und bin da sehr froh, dass ich da diesen Partner gefunden habe, weil die mich jetzt auf dem Weg begleiten zum Berlin-Marathon und auch darüber hinaus. Also so viel kann ich schon mal verraten. Der Berlin-Marathon wird dieses Jahr nicht mein einziger Marathon sein. Es wird auch gar nicht mehr so lange dauern, bis das tatsächlich schon verkündet wird, wo es noch weitergeht dieses Jahr. Natürlich ist jetzt der volle Fokus auf Berlin. Aber das Jahr hat noch eine ganze Menge bei mir zu bieten und Amazfit begleitet mich auf diesem Weg dahin und hat mir die neue Premium-Uhr, die Premium Smartwatch von denen zur Verfügung gestellt und die heißt Cheetah Pro, also der Gepard. Ich weiß nicht, ob du den auch jetzt in Tansania gesehen hast.
Den habe ich auch gesehen. Ja, spannend, erzähl weiter, ja.
Und den habe ich jetzt am Handgelenk. Und bin da wirklich super zufrieden mit, weil diese Uhr tatsächlich jetzt, ne, also es gibt immer wieder schon Uhren, die rausgebracht haben, aber diese hat jetzt wirklich diesen Spitzenanspruch, wirklich im Leistungssport auch den Top-Athleten zur Verfügung zu stehen und da eben unter diesen höchsten Belastungen dann eben auch top zu funktionieren. Einerseits ist die Uhr unheimlich leicht, ne?
Ja.
Sie ist unheimlich leicht, obwohl sie eine relativ große Größe auch hat. Hat dadurch ein sehr tolles Display, wo du halt dann wirklich auch deine Zwischenzeiten perfekt erkennen kannst. Und das, was mich am meisten begeistert, ist eben dieses unheimlich zuverlässige GPS, jetzt gerade auch im Training. Und das ist eine sehr fortschrittliche Technologie, die heißt MaxTrack. Und dadurch, auch im Vergleich zu Peers und zu anderen Uhren, ist das GPS im Moment das marktführende Produkt. Und das gefällt mir eben sehr gut, weil ich gerade bei diesen Tempoeinheiten oder auch Longruns dann wirklich auf genaue Zeiten angewiesen bin. Da kann es dann eben nicht sein, dass du dann zwischen großen Häusern oder ne, wenn du im Wald unterwegs bist, dass du da den Kontakt verlierst. Das ist mir schon immer wieder auch passiert früher. Und das ist eben sehr, sehr cool. Da habe ich jetzt ein ganz zuverlässiges Produkt an der Hand. Gibt eine ganze Menge Features, die eingebaut haben. Also es ist wirklich verblüffend, wie weit die schon sind, obwohl es noch ein relativ junges Unternehmen ist. Ja, und es macht wirklich Spaß, da mit unterwegs zu sein. Und die wollte ich euch mal ans Herz legen. Schaut euch das ruhig mal an. Amazfit Cheetah Pro heißt die Uhr. Gibt es als Pro-Variante, gibt es aber auch noch mal als ein paar weniger Features dann auch ein bisschen günstiger, auch, sag ich mal, eher für den Breitensportler orientiert. Aber im Grunde kann das Ding alles aufnehmen, was du brauchst. Hat eben auch eine Kartenfunktion, eine direkte Schnittstelle zu Strava, ne, eine sehr fortschrittliche App. Also es macht wirklich Spaß, sich damit mal ein bisschen genauer auseinanderzusetzen. Ja, und die begleiten mich jetzt wirklich dann eben, vor allem jetzt gerade zum Berlin-Marathon. Und da ist natürlich jetzt auch vor kurzem was passiert, da wurde das Profifeld der Deutschen bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ich habe es gesehen. Ich wollte noch ganz kurz an einen Sponsor, also wir haben es jetzt nicht abgesprochen, liebe Grüße, Amazfit Cheetah spricht mich an. Ich bin der Schmidt hier aus Köln. Ich laufe übrigens mit einer Garmin-Uhr und habe, so viel muss ich sagen, ihr könnt mich gerne beeindrucken und mir auch eine Uhr schicken. Ich hatte heute wieder Probleme mit meinem GPS, es hat in Tansania nicht funktioniert und hier in Köln auch nicht. Also fühlt euch frei. Aber ich finde das schön. Ich werde das
mir anschauen. Also ja, vom GPS, von der Präzision her das Beste, was ich bisher hatte. Und das ist für mich eine der ganz zentralen Sachen, die so eine Uhr haben muss. Aber zurück zum deutschen Profifeld in Berlin. Da haben wir ja lange drauf gewartet. Ne? Ist ja ganz spannend jetzt auch, wer wo startet dieses Jahr. Es geht ja da wirklich um die Olympiaplätze auch. Es wird viel gepokert. Es geht da um die... Wer startet bei der Weltmeisterschaft? Und da war es ja wirklich so, dass unheimlich viele, auch ich, darauf verzichtet haben. Ich hätte die Chance gehabt, jetzt bei der WM auch im Marathon zu starten. Aber am Ende ist es dann eine Abwägungssache. Und wenn du weißt, du startest bei der WM, verzichtest damit aber im Grunde auf deine Olympiachance, weil du da eben bei 30 Grad keine dementsprechend schnelle Zeit zustande bringst und wahrscheinlich auch nicht mal eine Kadernorm schaffst, sodass du dann halt auch da raus bist. Und ich glaube, das hat für viele dann eben den Ausschlag gegeben, tatsächlich darauf zu verzichten. Hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass der DLV einfach anbietet, die Leute, die bei der Weltmeisterschaft starten, dann eben auch denen die Sicherheit zu geben, nächstes Jahr auch im Kader zu sein. Ich glaube, dann sähe das ganz anders aus. Dann hätten wir wirklich auch die erste Reihe hinschicken können von den deutschen Läufern. Ist jetzt leider nicht der Fall. Und ja, deswegen habe eben ich auch verzichtet zugunsten des Berlin-Marathons. Und ja, so ging es eben einigen Leuten. Und das Feld ist raus. Bei den Männern wird es ganz spannend, natürlich, was Amana Petros jetzt zustande bringt.
Genau,
der ja ganz viel Zeit jetzt in Kenia verbringt und ja auch sehr offensiv angekündigt hat, deutscher Rekord ist wieder einmal fällig. 2:05 in dem Bereich sollte es reingehen und würde mich auch nicht wundern, wem das gelingt, ne, wenn er da mal bei Instagram vorbeischaut. Da waren auch Einheiten bei, huiuiui, ne, gerade wenn man weiß, wie da die Straßen und die Bedingungen sind, auch das Höhenprofil dieser Moiben Road zum Beispiel, dann ist so eine 40 in 3:17 nochmal was anderes, ne, das ist ja eh schon schnell, aber wenn man das dann hier in Deutschland macht, nochmal was anderes als da in Kenia. Bin ich sehr, sehr gespannt. Aber die Qualität bleibt hoch. Ne? Simon Boch ist dabei mit seiner 2:09, hat er in Linz gewonnen dieses Jahr. Ist eben auch jemand, der dann direkt auf die Olympienorm sicherlich angehen wird. Ist jetzt gerade in Kenia, trifft da gerade auf Esther, ne? Auf meine Freundin, die jetzt auch in Kenia gerade ist. Wird auch sehr spannend, wie er da abschneidet und vor allem auch, welche Strategie er wählt, ne? Wie aggressiv er anläuft. Ich glaube, auch ein Samuel Fitwi wird jemand sein, der ganz aggressiv auf die Norm laufen wird. Ja, und ich selber bin eben auch dabei und muss den Weg finden. Konstantin Wedel ist auch jemand, der an einem sehr guten Tag vielleicht auch noch da um die Plätze mit eingreifen kann. Also sehr, sehr spannend, sehr, sehr hochwertiges Feld.
Es war erwartbar, ne? Also das Feld. Du wusstest ja schon im Vorfeld so ungefähr, was Sache ist. Ich meine, dass Amanal da läuft, dass Simon Boch da läuft und so, das war dir eigentlich klar, oder? Also ist jetzt nicht der überraschende Starter noch dabei, ne? Also eigentlich kann man sagen, trifft sich die deutsche Marathon.
Ja, tendenziell hätten es sogar noch mehr sein können. Ne? Es wird einige geben, die auch noch in München und in Frankfurt an den Start gehen werden. Da spielt natürlich auch ein bisschen Poker eine Rolle. Ne? Also die Leute, die in Berlin starten, die legen vor. Das heißt, man kann, wenn man später startet, kontern. Dann ist ja auch noch eine deutsche Meisterschaft in Köln, wo wahrscheinlich dann wenig aus der allerersten Reihe starten werden, ne? Weil viele eben sagen, wir wollen zu Olympia, wir müssen halt alles dran setzen. Aber du bist natürlich mit Frankfurt, auch mit München, in der Hinsicht im Vorteil, dass du eben kontern kannst. Und dann kommt ja auch nochmal Valencia.
Ja, kannst du abwarten.
Ja, klar. Valencia kommt Ende des Jahres. Da sind auch einige, die sich jetzt noch zurückhalten und dann sagen, am Ende will ich in Valencia starten. Auch so ein Haftom Welda, der jetzt bei der Weltmeisterschaft startet, wird sicherlich dann auch nochmal in Valencia ran. Also das bleibt wirklich spannend bis zuletzt. Aber für mich eben, sage ich ganz klar, ich will in Berlin auf eine Bestzeit angehen. Und das ist das Ziel schlechthin. Und das Feld ist auch so geil, ne? Auch wenn jetzt vielleicht noch ein Philemon Abraham oder ein Sebastian Händel oder auch ein Richard Ringer auch noch da hätten starten können, da wäre es noch mal krasser. Aber ich glaube, auch so ist es aus deutscher Sicht bisher wahrscheinlich das Heftigste, was wir so jemals aus deutscher Sicht da an den Start gebracht haben.
Das ist ja toll, am Ende knallt die Peitsche sowieso, aber das ist ja gerade toll, das wünschen sich ja Lauffans und Laufbegeisterte gerade mal so ein Rennen. Da hoffe ich jetzt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das mit der Übertragung ist, dass man auch da ähnlich wie zuletzt bei Hamburg, wir hatten das ja dann auch mal bei uns im Podcast als Thema, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen beides immer wieder verfolgen kann, vielleicht so Splitscreen-Varianten, wirklich auch mal natürlich vorne, was macht Kipchoge, aber dann eben auch, was macht ihr, was machen die deutschen Jungs da in der Gruppe, ne? Da hoffe ich, dass man da auch von der Regie her sich dementsprechend jetzt schon vorbereitet, ne? Also wünsche
ich mir. Also nicht nur die Jungs, ne? Also bei den Frauen ist es
eigentlich die Frauen selbstverständlich
und
selbstverständlich
genauso dicht, ne? Also da, was da am Start ist, ist auch echt krass so, ne? Also Miriam Dattke ist da so auch jemand, der auf jeden Fall Olympianorm direkt mal knacken kann. Christina Händel, genau das gleiche, Dominika Meier, also beide Schöneborn-Schwestern. Ich glaube auch hier Katar Steinruck wird da sein. Also im Grunde ist auch da alles am Start.
Alles, was Rang und Namen hat, ja.
Ja, nicht ganz alles, ne? Eine Fabian Königstein habe ich, glaube ich, vermisst in der Liste. So, die ist ja jetzt aktuell an 1 in dem Ranking. Die Poker zum Beispiel wahrscheinlich wieder, ne? Also deswegen auch da, ne, setzt euch da mal genau mit auseinander, auch mit den Bestzeiten und den Saisonbestzeiten, die jetzt für Olympia auch relevant sind. Das ist genauso spannend und auch da wird gepokert bis zum Schluss und auch da wird Valencia sicherlich wieder eine große Rolle spielen. Und im Grunde dann, wenn im Januar, ich glaube Ende Januar dann nominiert wird, da kann man sich wirklich erst sicher sein, wenn da auch der Nominierungstag ist, so, ne? Weil wer weiß, was da eben noch für Marathons vielleicht sogar noch im Januar sind und irgendein Verrückter auf die Idee kommt, dann nochmal nachzulegen. Also schon aus neutraler Zuschauersicht unheimlich spannend, das zu verfolgen und macht sicherlich sehr viel Spaß jetzt in diesem Herbst.
Ja, und Henrik Pfeiffer, der hat es ja hier schon oft gesagt, du nimmst ja das Wort auch Olympia-Quali gar nicht in den Mund, du willst eine Bestzeit laufen, ne? Ganz klar, Bestzeit unter 2:10, das ist dein Ziel und dementsprechend, ja, wirst du wahrscheinlich auch so anlaufen, ne? Oder?
Ja, das entscheide ich wahrscheinlich erst kurz vorher, vorm Start, ne? Also wie aggressiv ich dann reingehen werde, hängt auch davon ab, wie jetzt die letzten Wochen nochmal laufen. Es gibt ja nicht nur Olympianormen, die interessant ist, eine Kadernorm ist auch sehr wichtig, dann natürlich auch eine Bestzeit ist wichtig, also es gibt da unter diesem 2:10er-Bereich einige interessante Meilensteine, ne? Also Olympia ist natürlich geil, wenn man hinkommt, aber ist natürlich auch ein sehr großer Schritt und ich würde auch mal wagen zu behaupten, dass du mit einer 2:08 nicht dabei bist, sondern wahrscheinlich nochmal darunter das drücken musst, um dann wirklich auch zu den besten drei Deutschen zu gehören, was ja am Ende dann nötig ist, um dabei zu sein. Also deswegen, da gibt's ja ganz viel Gepoker, ganz viel Strategien und am Ende hängt dann auch sehr viel an der Tagesform und vor allem bei mir jetzt eben auch wieder die letzten 3-4 Trainingswochen jetzt verlaufen. Die sind jetzt sehr, sehr wichtig und ist auch ein gutes Stichwort, ne? Weil was das Training angeht, hatte ich eine Idee. Ich glaube, die ist ganz cool für Freizeitläufer, auch für Leute, die sich wirklich dann für die Szene interessieren, die sich vielleicht auch ein bisschen was abgucken wollen, das runterbrechen auf sich. Ich habe bei Instagram ein neues Angebot für euch geschaltet. Es gibt da die Abonnement-Funktion. Und wenn man bei Instagram jemanden abonniert, ne, das für relativ kleines Geld auch, ne, also ist im Grunde ungefähr so viel, wie so ein Spotify-Abo kostet, für die habe ich die Möglichkeit, das Training eben komplett transparent sichtbar zu machen, mit Kommentaren versehen, was die einzelnen Trainingseinheiten für Sinn haben, warum ich das so gemacht habe, wie die Woche verlaufen ist und wie die Woche sich auch in diesen großen Gesamtkontext einführt. Ist, glaube ich, ein sehr interessanter Service für viele, weil es wirklich aus allererster Hand ist. Klar ist es jetzt für mich das Training, ne? Man sollte das jetzt natürlich nicht nachtrainieren 1:1, aber man kann sich, glaube ich, schon relativ viel von abschneiden. Man kann die Trainingsphilosophie von mir sehr gut verfolgen. Und dieser Service, ja, der ist mit der Abonnementfunktion gegeben. Da gibt es einen eigenen Feed bei Instagram, ne? Also es gibt diesen klassischen Feed, den kennt ihr ja immer. Und da gibt es eben eine gesonderte Rubrik für die Abonnementen. Und da sind dann eben immer die letzten 3 Trainingswochen von mir ganz sauber aufbereitet, da mit Kommentaren versehen. Und ja, ich würde euch da ermutigen, das in Anspruch zu nehmen, weil es, glaube ich, schon wirklich einen spannenden Mehrwert bietet. So, und ich könnte mir auch vorstellen, wenn das andere Läufer anbieten, dass auch ich da gerne mal reinschauen würde, was die so machen, weil eben, ja, da, glaube ich, eine ganze Menge Wissen auch drin steckt und auch sehr viel Erfahrung, die über viele Jahre aufgebaut ist. Ja, also wenn es euch interessiert, schaut es dann mal gerne an. Man geht einfach auf das Profil und kann dann da auf Abonnieren klicken und dann ist man drin in dem Feed und dann sieht man eben auch die Posts, die dann gezielt für die Abonnenten sind. Und bei mir sind es dann vor allem diese Trainingsposts. Aber ich biete eben noch einen weiteren Service an, auch eine kleine Beratung, was Trainingslager angeht. Ne? Wenn die jetzt sagt, ich verfolge ein bestimmtes Ziel, möchte dafür gerne ein Trainingslager machen, weiß aber nicht genau, wann das jetzt so richtig Sinn macht, weiß auch nicht genau, wohin, wie ich das time, wie lang das sein soll, dann biete ich für die Abonnenten dann eben auch einen kleinen Service an, dass ich denen da eine Beratung gebe, was sich anbietet aus meiner Sicht, was coole Orte sind. Und gerade auch bei Orten, an denen ich mich gut auskenne, wie zum Beispiel Kenia, kann ich eben auch sehr gut Tipps geben aus erster Hand. Was sind coole Unterkünfte, die eben auch kostengünstig sind, wo man aber gutes Essen bekommt und halbwegs auch einen westlichen Standard eben hat, dass man da eben nicht die Magenprobleme bekommt, sondern da gut durchkommt. Welche Fluggesellschaften, wie bucht man sowas, ne, wie funktioniert da alles? Das kann ich mit dem Service eben auch sehr gut abdecken. Und als dritten kleinen, das ist ein kleiner Bonus, den man noch kriegt, ihr bekommt dann ein spezielles Abzeichen, so lila farbene Krone. Das bedeutet, wenn ihr bei mir kommentiert oder auch eine direkte Nachricht an mich schreibt, dann werdet ihr bei mir gesondert hervorgehoben, sodass ihr da immer gut im Blick seid. Und dieses ganze Abo ist, glaube ich, auch was den Preis angeht, ziemlich attraktiv für das, was ihr da bekommt. Kann ich euch sehr empfehlen, schaut euch das mal an. Und ich würde mich natürlich freuen, weil das für mich natürlich auch einen kleinen Mehrwert bietet. Ne? Wenn da wirklich ein paar Leute das abonnieren, dann lohnt sich auch für mich die ganze Sache. Und ich glaube, das ist eine absolute Win-Win-Situation.
Ja, okay, vielleicht schaue ich auch mal rein. Ja, okidoki. Ja, du, ich muss jetzt so langsam, ruf die Kiste. Ich muss schauen, dass ich jetzt irgendwie im Rhythmus bleibe. Morgen geht's dann wieder an die Arbeit. Bei dir sicher auch. Was steht trainingstechnisch morgen auf dem Programm?
Morgen kleiner Übergangstag. Ich habe mir heute eine 38 um die Ohren gehauen. Das war der längste Long Run dieser Marathonvorbereitung. Dementsprechend tat er auch weh, weil es heute auch ziemlich heiß war. Bin aber froh, dass ich den so gut über die Bühne gebracht habe und werde morgen dann wahrscheinlich 2 Dauerläufe machen, aber nicht allzu hohe Intensität. Werde ja schon meine 30 Kilometer wieder einsammeln, aber dann geht es vor allem am Dienstag wieder weiter mit Tempoläufen. Wahrscheinlich so ein Tempowechselprogramm, 2000 Meter intensiv und dann so 1000 Meter. Ja, ich sag mal, wenn ich sage langsam, dann ist es ein bisschen verniedlicht. Es wird auch der Langsame wird wahrscheinlich dann im Bereich von 3,20 noch sein. Also es ist eins der Key-Workouts, die ich jetzt auf jeden Fall noch plane, dann Richtung Marathon. Also die nächste Woche, die wird bei mir trainingstechnisch unheimlich voll werden, wird sicherlich auch deutlich über 200 Kilometer gehen, wenn alles so klappt, wie ich mir es vorstelle. Deswegen bin ich auch ganz dankbar, mich jetzt gleich zur Ruhe zu legen, weil die brauche ich auf jeden Fall. Diese 38, die musst du erstmal ausschütteln aus den Beinen.
Ja klar, ich versuche jetzt einfach wieder reinzurollen. Ne? Schau mal, dass ich 4 bis 5 Mal maximal laufen werde, sollte der Hintern halten. Ne? Also ich hoffe, dass die Schmerzen erträglich bleiben. Im besten Fall, dass ich schmerzfrei natürlich bin, dass ich da jetzt nicht irgendwie was reinlaufe. Gucke, dass ich parallel meine Übungen mache und dann werde ich einfach schauen. Morgen dachte ich, einen ganz lockeren Dauerlauf, danach einfach stabi, ein bisschen wieder kräftigen und dann Dienstag, wenn alles stabil ist, natürlich nur, wenn ich absolut schmerzfrei bin, würde ich versuchen, Dienstag so ein bisschen gesteigert was reinzubauen mal wieder. Vielleicht wirklich mal anfangen mit ein paar lockere Steigerungen, wenn ich dann merke, dass es rollt, ein paar 400er, jetzt nicht brachial schnell, sondern einfach mal wieder ein paar 400er beginnend, ich weiß es nicht, mit 84 oder so, 85 Sekunden, ja. Sollte für mich jetzt gerade machbar sein, dass ich so wieder, Genau, dass ich wieder reinrolle, wieder versuche, einen anderen Schritt mal anzusprechen, andere Muskulatur anzusprechen und dann im besten Fall am Wochenende auch nochmal ein längeres Läufchen, 15 Kilometer plus draufsetze, dann wäre das für mich schon wieder eine gelungene erste Woche und dann schauen wir mal und ich hoffe, dass wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören und wieder sprechen, dass ich dann ganz anders hier rede und wieder total euphorisch bin und die Form, ja, wieder nach oben zeigt. Also ich bin gespannt. Ich bleibe auf jeden Fall dran und werde immer mal was bei Instagram posten. Ja, und dann schauen wir, ne? Und arbeitstechnisch drück ich dir die Daumen. Hau ich mich wieder voll ins Reporterleben, bin motiviert und mal sehen, was da so kommt.
Bevor ich dich in die Nachtruhe entlasse, will ich euch, also euch für euch Hörer, eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Weil das hat mich heute ein bisschen beschäftigt. So, ne? Ihr habt es vielleicht gesehen, wir nehmen heute am Sonntag auf, den 20. August. Und heute war das Halbfinale 1500 Meter bei der Weltmeisterschaft, die ja gerade läuft. Und ihr seid sicherlich, wenn ihr es geguckt habt, auch drüber gestolpert, ne? Über das Vorgehen von Jakob Ingebrigtsen, als er da im Halbfinale von ganz hinten im Feld, ne, wo er dann sehr aufreizend sich auch ganz am Ende gehalten hat, dann kurz also jetzt Richtung Zielgerade ging, dann relativ easy nach vorne gearbeitet hat und dann 100 Meter, ne, also Kurve zur Zielgerade, dann neben die Führenden in diesem Halbfinale gegangen ist und dann schon angefangen hat, da mit den Zuschauern so ein bisschen Kontakt aufzunehmen, reinzuwinken, ganz überheblich. Also, ne, ich will's gar nicht beschreiben. Ich will's nicht werten, weil ihr darüber entscheiden sollt. Aber ja, sag mal, ich schilder, was passiert ist. Er hat dann ins Publikum reingewunken, mit sehr, sehr wenig Aufwand dann sich nach vorne gesetzt, auch schon 30, 40 Meter vom Ziel, dann weiter gejubelt, ziemlich Faxen gemacht, sag ich mal, und ja, wie ich mit aufreizender Lässigkeit und Leichtigkeit dann die Konkurrenz da stehen lassen, das Halbfinale gewonnen. Wurde auch schon im Fernsehkommentar dann drüber diskutiert, ne? Der Ralf Scholz hat es kommentiert und hat dann direkt gesagt, ui, das wird Diskussion geben, hat es aber auch sehr offen gelassen, ist das cool, ne? Auch der Vergleich zu der Sprintszene, wo es ja auch sehr üblich ist, dass man sich da mal ein bisschen neckt und auch ein paar Faxen macht, oder war das in dem Fall wie ich unsportlich und arrogant, ne? Würde mich interessieren, wie ihr dazu steht, wenn ihr es gesehen habt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch auf jeden Fall die Videos nochmal an. Die werden jetzt sicherlich in den kommenden Tagen Social Media oder auch YouTube fluten. Findet ihr relativ leicht. Und dann machen wir eine kleine Abstimmung wieder bei Spotify. Würde mich freuen, wenn ihr euch da beteiligt, wie ihr das findet. So, ne? Ob die Leichtathletik sowas braucht, ob das da ja vielleicht auch ein bisschen an Fahrt aufnimmt, das Ganze dadurch, ne? wenn eben mal jemand dabei ist, der dann nicht ganz bieder da ins Ziel rennt, gewinnt und sich dann auch ganz normal verhält, sondern ob da jemand mal ein bisschen extrovertiert, vielleicht eben auch die Dominanz dann den Gegnern spüren lässt, wie dominant er ist, so würde ich es mal sagen. Würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Werden wir euch hier bei Spotify auf jeden Fall die Funktion wieder geben. Ja, oder wenn ihr kein Spotify habt, ne, dann kommentiert es unter dem Beitrag bei Instagram zur aktuellen Folge. Sind wir sehr gespannt auf euer Feedback.
Ja, ich werde mich da jetzt auch mal ein bisschen reinwerfen in die laufende WM. Ich habe auch nur gehört, angedeutet, dass Ingebrigtsen auch so ein bisschen mit seinem Vater da Trouble hat. Ne? War mir gar nicht so klar. Ich glaube, mein Papa hat es eben bei mir angesprochen, genau. Ich weiß nicht, ob er sich da auch getrennt hat als Trainer von seinem Vater. Auf jeden Fall geht's da.
Es hieß, er hätte ihn gefeuert.
Geht's im kühlen Norden heiß her, muss man sagen. Also wir werden das alles mal im Auge behalten und in 2 Wochen, gut, da sind die Ergebnisse alle durch, aber das kann man ja durchaus nochmal thematisieren. Ne? Immerhin, egal wie streitbar, und das hast du ja gerade beschrieben, muss man sagen, erstmal einer der überragenden und prägendsten Läufer unserer Generation. Das muss man einfach erstmal so sagen, ne? und so stehen lassen. Ich meine, da haben wir ja schon im Winter drüber gesprochen, wie er da den Cross dominiert hat, 10 Kilometer im Cross Europameister geworden ist, souverän. Der Typ ist einfach das Maß der Dinge. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal verloren hat. Also der gewinnt ja alles. Der gewinnt alle Golden League Rennen gerade. Ingebrigtsen ist im Moment nicht zu schlagen. Also ich bin gespannt. Ich ziehe mir das Finale
auch. Bin aufs Finale auch sehr, 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 sehr gespannt. Schmitti, hat mich sehr gefreut.
Okay, ja.
Cool, dass du den Urlaub überstanden hast. Und jetzt sind wir wieder drin. Okay. Jetzt geht's voll auf die Marathon zu und auf deinen Halbmarathon. Und jetzt
geht's keine Ausreden. Jetzt erstmal aus. Nee, keine Ausreden, ich schlafe mich jetzt erstmal aus und dann reinrollen, gemütlich in die neue Woche, morgen direkt wieder drin und dann gucken wir, was kommt. Ich wünsche euch allen, bleibt fit die nächsten 14 Tage, haut rein. Ja, ich halte euch so ein bisschen auf dem Laufenden, gerne Feedback, ihr seid eine tolle Truppe, eine super Community und ja, wir bleiben dran, machen wir einfach so weiter. Gerne super. Übrigens immer, gerne Kritik, ne? Wenn ihr sagt, Mensch, ihr habt sie doch nicht mehr alle oder so, lasst uns das wissen, schreibt auch uns auf Instagram. Genauso natürlich auch Themenwünsche immer mal wieder gerne einfach unseren Instagram-Account nutzen, einer rennt, einer hinterher, da könnt ihr uns erreichen, wir lesen das. In jedem Fall werden wir das hinkriegen, auch irgendwie zu antworten. Wenn ihr sagt, Mensch, ihr macht da eine tolle Sache, haut uns auch gerne ein paar Sterne Bewertung bei Spotify und den ganzen anderen Plattformen, was es da noch alles für einen Senf gibt, rein. Da sind wir froh. Und ja.
Ja, freuen wir uns auf jeden Fall. Ne? Gerade auch, weil wir jetzt nur alle 2 Wochen erscheinen aktuell. Dann hilft das natürlich immer, wenn uns da so ein bisschen hochpusht, was die Bewertung angeht. Weil wir da jetzt einfach gerade einen anderen Rhythmus haben und diese Algorithmen, da, ihr wisst es ja selbst, die sind nicht mal ganz durchschaubar. Aber wenn wir da ein bisschen mehr ausgespielt werden, hilft uns das natürlich immer. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das damit natürlich sehr gut tun.
Okidoki. Yo.
Schmiddi, ciao, ciao.
Alles klar. Ja, hau rein. Tschüssi, Nachti. Tschö.